Happy Shooting, Folge 464. Gewittertierchen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und Enjoy Camera.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin moin.
Wie geht das hier nochmal?
Wie kommst du eigentlich damit klar, dass es nachts dunkel wird?
Es ist alles komisch und anders.
Keine Angst vor den
verwirrt.
Schatten. Hast du jetzt Angst im Dunkeln, ne?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ich war nämlich ganz fasziniert. Du warst ja ganz weit oben im Norden und hast ein Video gepostet, wo du am Mitternacht am Strand lang gegangen bist. Und das war
bei Tageslicht.
Das sah aus so wie bei schön gemütlichem Sonnenuntergang.
So ist das da auch. Also der Nordnorwegen, Lofoten genau gesagt. Mhm. Und es ist, die Sonne geht halt da. Also wir waren im Mitte Juni, Ende Juni da, also sprich Sommersonnenwende. Mhm. Da, wo die Sonne am höchsten steht und die ist dann tatsächlich nördlich des Polarkreises, ist die halt immer da. Also die geht auch nicht unter. Die versucht das und dann kurz vorm Horizont sagt sie, nö, doch nicht und geht wieder auf.
Cool.
Und das war nachts um kurz nach eins war das da der Fall. Also da war sie am tiefsten. Und dann, ja, ist das halt, aber das ist jetzt nicht irgendwie trüb oder so, sondern das ist so wie hier, wenn die Sonne halt kurz vorm Untergehen ist. Also es ist hell. Und das halt rund um die Uhr. Das hat mich am Anfang echt geflasht, also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich habe die erste Hotelnacht, da war ich unterwegs da hoch. Mhm. Und da war es tatsächlich, nicht ganz abdunkelbar. Da war zwar so ein Blackout-Curtain, so ein Vorhang, der so ziemlich dunkel macht, aber nicht dunkel genug. Und ich bin ja so ein Dunkelschläfer. Mhm. Und ich habe dann echt die erste Nacht da oben, habe ich fast nicht geschlafen.
Oh Mann.
Ja, man gewöhnt sich dran. Ich habe mir dann noch so eine Maske gekauft, so eine Schlafmaske. Die hat aber auch nichts gebracht, weil, weißt du, die hat so ein Gummiband, was man hinterm Kopf mit dem Klettverschluss zusammen macht.
Okay.
Und ja, ich habe so einen großen Kopf und dann hat das nicht gepasst. Und dann musste ich so ziehen, dass mir das dann vorne so auf die Augäpfel gedrückt hat. Und dann konnte ich das auch nicht verwenden.
Das war klingt ja auch nicht so überzeugend, ja.
Nee, dann, aber das, man gewöhnt sich dann relativ schnell dran und das war tatsächlich, weißt du sitzt abends zusammen, irgendwie noch in der Kneipe oder so, mit den anderen und berätst und sprichst und bla und irgendwann guckt einer auf die Uhr und sagt, ach übrigens Leute, es ist Mitternacht.
Ach super.
Und alles so, wie? Weil du wirst dann auch nicht müde erstmal. Also da ist auch völlig normal, dass die Fähre, die ich da genommen habe, die ist halt auf dem Rückweg nachts um 2:30 angekommen.
Weil da ist ja noch hell. Kriegst du aber halt nicht mit, ja.
Tja.
Ja, heftig.
Nö, war geil. Also es war Lofoten. Wir gehen wieder. 2018, in 2 Jahren gehen wir wieder.
Ach ja.
Dann aber nicht zur Mitternachtssonne, sondern im September, Anfang September. Und da ist dann nachts dunkel und da gibt's dann dafür stattdessen Nordlichter.
Auch schön.
Mhm. Also Lofoten ist super geil. Die Leute sind relaxed, die Norweger sind absolut wahnsinnig gut drauf. Es hilft, wenn man Fisch mag, weil die haben halt ganz viel davon. Mhm. Und es ist also geil. Das Essen ist geil, die Landschaft ist der Hammer, die Berge wachsen direkt aus dem Meer. Das Wasser ist brutal dort. Also es gibt eine Innen- und eine Außenseite. Also der innere Teil, der Norwegen zugewandte Teil, den nennt man dann Innen. Da ist das Meer ruhiger und draußen ist es wilder. Und dann gibt es da zum Beispiel auch was es sonst an wenig anderen Stellen gibt, wie heißt der jetzt? Malström. Mhm. Da hat dann zum Beispiel Edgar Allan Poe drüber geschrieben. Und Jules Verne in 20.000, 20.000
Meilen unter Meer?
Meilen unter dem Meer. Mhm. Da hat er auch drüber geschrieben, über diese Meerenge bei den Lofoten, wo das Wasser nicht nur durch eine, also Meerenge, ne, 8 Kilometer breit, aber da muss das Wasser nicht nur irgendwie bei den Gezeiten zwischen so einer Insel und den Lofoten durch, sondern da ist unterm Wasser auch noch ein Berg. Das heißt, es muss auch noch über einen Berg. Und da entstehen dann wilde Strudel und komische Dinge auf dem Wasser und es ist faszinierend. Und dann da mit dem Boot drüber heizen, das ist schon sehr spannend. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt.
Klingt abenteuerlich.
Mhm. Wir haben total viel Spaß gehabt, das ist richtig gut.
Wie lange wart ihr jetzt unterwegs?
Oh, wie lange waren wir? Ich glaube so 10 Tage, 10, 11 Tage waren es insgesamt.
Ja, lohnt sich schon.
Also war runde Sache. Und wir sind dann halt durch die Gegend gefahren, haben mal dies gemacht, mal das gemacht und schön viel fotografiert.
Das ist die Hauptsache. Und auch was Schönes war rausgekommen? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Ich habe Bilder auf Flickr gestellt. Ich verlinke da mal das Album. Bin sehr zufrieden. Also wirklich runde Geschichte.
Lofoten.
Oder wie die Norweger sagen, Lofoten.
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 Ja. Schreibt man, wie man spricht, nicht wahr? Ja. Ja, ist ja schön. Du hast ja, glaube ich, nachher noch hier so einen Beitrag zum Thema Panoramen. Das nehme ich mal an, hängt mit den Fotos, die du da gemacht hast, zusammen.
Hängt auch damit zusammen, genau.
Da freuen wir uns mal drauf. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit am Geräuschrätsel.
Wir starten mal kurz mit der Übersicht, was wir heute überhaupt tun.
Ach so. Machen wir das sonst so?
Das machen wir sonst
so. Dann machen wir das immer so.
Wir ermitteln Gewinner, weil es ist jetzt schon, glaube ich.
Oh, wir haben was aufzuholen.
Es gab ein paar Konserven, wir haben was aufzuholen. Und zwar einmal für die Kalligraph-Aufgabe und einmal für die Aufhängen-Aufgabe.
Na, super. Dann, wie gesagt, das Thema zu Lightroom und Panoramen.
Richtig, es gibt mal wieder eine kleine Adobe Rant-Ecke.
Dann gibt es ein Fotoverbot am Strand.
Ja, dann, ach, da sind wir. Porträts automatisch freistellen, Fragezeichen.
Und mal wieder Selfie-Sticks.
Ach so, ja, genau. Und eine große, große Ausstellung.
Dann eine Frage zu Reduktionslinsen.
Und ein Hasselblad Hands-On.
Außerdem hat Hasselblad eine neue Kamera rausgebracht, eine große, ganz klein.
Was jetzt? Groß oder klein? Ja, es gibt News zum Thema iFi-Karten.
Und Zölle wurden abgeschafft.
Und die Shirts kommen gut an.
Außerdem haben wir einen Slack.
Und wir haben Sicherheit. Juhu. Und Privatsphäre auf Happy Shooting. Aber jetzt fangen wir tatsächlich mit dem Geräuschrätsel an.
Dann machen wir jetzt das Geräuschrätsel. Das kommt diesmal von Frank und klingt so.
Was war das denn?
Super, ne? Ja, fand ich sehr schön, die Aufnahme. Also schon mal danke, Frank, dafür.
Mhm, gut. So, wie immer könnt ihr hier live Fragen reinwerfen. Und zwar einmal auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage. Dann natürlich wie immer auf Google+. Da gibt's einen Beitrag in der Community, in der Happy Shooting Community. Den findet ihr auf happyshooting.de/community. Ich muss alles neu lernen jetzt, weil ich habe schon zu lange nicht mehr gepodcastet. Und dann noch auf Facebook, auf Boris Nienke Foto und tada, neu dazugekommen. Wir haben jetzt auch einen Kanal im Slack, der heißt HS Frage.
Juhu.
Und da könnt ihr auch wieder bevorzugt während der Aufzeichnung, also während wir hier live sind, ansonsten wird es schwierig, das Zeug noch zu finden. Aber ja, da hat zum Beispiel jetzt ein Jürgen Hofer hat schon was reingeworfen und das werden wir nachher auch beantworten.
Ja, super. Haben wir denn auch wieder Shownote an Bord?
Wir haben auch Shownote an Bord und zwar sind dabei der Sebastian, der Kai und der Ralf. Und die sind jetzt auch auf dem geheimen Privatchannel auf dem Slack unterwegs und organisieren das jetzt dort. Und das funktioniert.
Ja, cool.
So.
Da bin ich ja mal gespannt. Ja, was hat denn das mit der Thema Sicherheit auf sich? Da hast du ja was gebastelt an unserer Seite.
Ja, das war mal wieder so eine ja, so eine Aktion, die eigentlich schon lange sein hätte müssen, aber aus diversen Gründen halt bisher nicht passiert ist. Aber jetzt ist es passiert und ich habe die letzten anderthalb Tage mal ganz viel Zeit investiert, eine ganze Menge an Webseiten, unter anderem happyshooting.de, mit HTTPS auszustatten.
Wow.
Das heißt, man kann jetzt https://happyshooting.de eingeben und landet dann auf einer verschlüsselten Seite. Also mehr Privatsphäre, mehr Verschlüsselung. Es ist optional. Ihr müsst das also nicht. Die ganz normalen Geschichte läuft weiter. Das habe ich jetzt, also für die Geeks unter euch, das habe ich jetzt mit Let's Encrypt gemacht. Da kriegt man relativ einfach Zertifikate und ja, das hat einen kleinen Nebeneffekt, nämlich, dass ich irgendwo die, dass irgendein Automatismus gemeint hat, es gäbe alles neu und hat die letzten 5 Folgen nochmal auf Twitter und Facebook gepostet. Der Thomas fragt im Slack, warum nicht HTTPS als Default? Das hat auch Gründe. Und zwar vor allem einen Grund des Cachings. Wir haben einen Cache laufen für Happy Shooting, der einfach die Datenbank entlastet und den Server entlastet und damit HTTPS-Seiten werden nicht gecached. Das würde also die Load auf dem Server deutlich erhöhen und das geht im Moment einfach nicht. Aber wenn du dir zum Beispiel das HTTPS Anywhere Plugin installiert hast in deinem Browser, dann wird der automatisch gucken, gibt's die als HTTPS und dann umstellen und dann kriegst du die auf jeden Fall.
Ja, spannend.
Also, jetzt könnt ihr auch privat surfen.
Genau. Der Feed ist nicht davon betroffen, weil da haben viele Catcher ein Problem mit. Ne?
Das war auch bisher immer so eines der Probleme. Wie trennt man das? Weil der Feed auf HTTPS, da werden diverse Podcast-Clients auf die Schnauze fallen. Das ist noch nicht so weit und ich finde ich doof, aber so ist das nun mal.
Ich glaube, selbst Apples Verzeichnis hat da ein Problem mit.
Ne? Eben, nicht ganz sicher. Mhm. Aber egal, auf jeden Fall, das ist mal der erste Schritt und einer in die richtige Richtung und voll deshalb gut. Tun wir das. Übrigens, wir haben jetzt schon ein paar Mal über Slack geredet.
Ja.
Da hat der Helmut einen Kommentar geschrieben, den fasse ich mal kurz zusammen. Ja,
stellvertretend.
Genau, stellvertretend. Einfach mal die Frage hat er gestellt, wie es denn so den anderen mit dem Slack geht, weil er kann sich damit nämlich nicht anfreunden. Er hat irgendwie Schwierigkeiten damit, was Ordnung angeht, was die Sortierung von Geschichten angeht und so weiter. Und stellt die Frage, ob das jetzt quasi, was da jetzt abgelöst wird dadurch.
Ja.
Ja, oder so ungefähr, oder?
Ja, so oder so ungefähr, weil es ist halt, es gibt ja verschiedene Systeme. Ne? Es gibt normale Chats, das hatten wir im IRC. Da hast du halt diesen einen Raum, wo sich alle treffen und dann wird eben da alles reingeschmissen, was einem so einfällt und das scrollt dann halt irgendwie so durch. Und das ist das eine Ende von dem Spektrum. Das gibt's schon seit ich denken kann, seit es irgendwie Internet gibt, gibt's sowas. Und auf der anderen Seite gibt es halt so diese Social Media wie Google Plus, wie Facebook, wo das Ganze strukturierter läuft, wo man halt, wie so ein kleiner, einfacher Blog für alle funktioniert, so ein Community-Blog. Da machst du halt einen Beitrag als Starter von irgendeinem Beitrag und die anderen können dann zu diesem Beitrag antworten. Das heißt, du hast die Antworten dann thematisch gegliedert. So, und irgendwo dazwischen würde ich persönlich das Slack einordnen. Da hast du halt verschiedene Räume. Die Räume sind halt ja so ein bisschen wie große Beiträge vielleicht bei Google Plus, wenn man da überhaupt eine Analogie ziehen mag. Und jeder Raum selbst ist aber dann wieder eher wie so ein IRC-Chat. Das heißt, da wird alles reingekippt und du hast halt nur diese eine Timeline.
Ja, du hast an einer Stelle werden Kommentare zusammengefasst und zwar zu Bildern oder anderen Medien.
Ja,
da kannst du tatsächlich so einen Kommentarstream haben.
Genau, genau.
Und ich.
Da soll ja auch noch was kommen. Slack hat da ja auch Sachen angekündigt und da muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber generell würde ich halt, wenn ich den IRC-Chat sehe und ich sehe eben den so einen Slack-Stream dazu, dann würde ich halt schon sagen, das Slack ist irgendwie ein bisschen angenehmer.
Das ja, gut, es hat einen großen Vorteil.
Ich wollte mich
also, wenn man jetzt hier in Slack vergleicht, das hat einen ganz großen Vorteil. Und zwar, wenn du beim IRC nicht die ganze Zeit im Kanal sitzt, verpasst du, was abgeht, während du nicht drin warst.
Ja, richtig.
Und beim Slack kommst du rein und dann kannst du nochmal so Catch-up machen und gucken. Und du kannst natürlich einigermaßen strukturiert chatten, weil wir da Kanäle haben für quasi jedes Thema, was man sich nur vorstellen kann. Also zum Beispiel die unterschiedlichen Genre-Kanäle. Also es gibt einen Architekturkanal, einen Astro, Landschaft, Luftbild, Makro, Natur, Porträt, Reise, Sport, Street, Studio, Unterwasser, Wildlife. Also da gibt's und die haben sich teilweise tatsächlich aus der Hörerschaft raus entwickelt. Weil ja, jeder kann Kanäle aufmachen.
Zum Beispiel einen Kanal für Capture One Pro und einen für Lightroom und dann gehen da schon Fragen und Diskussionen drinne los. Und das sagt der Robert hier auch gerade im Slack, du kannst es halt eben auch durchsuchen. Also auch wenn man nochmal was sucht. Klar, die alten Sachen fliegen irgendwann raus, weil Slack irgendwie die ganzen alten Sachen dann auch mal wegschmeißt. Der Speicher ist nicht unendlich.
Es sei denn, man zahlt pro User pro Monat irgendwie $6.
Dann wird es aber teuer.
Ja, ja. Dann wird es richtig teuer.
Nee, das ist schon ganz in Ordnung. Und selbst wenn ich nicht eingeloggt bin, kann ich mir das Ding so konfigurieren, dass ich informiert werde, wenn mein Name irgendwo auftaucht, habe ich jetzt im Augenblick noch nicht gemacht, könnte ich aber tun.
Also ich glaube, wir müssen da eines klären und vor allem eine Angst nehmen. Der Slack, wenn er überhaupt in irgendeiner Form taugt, etwas zu ersetzen, dann ist das höchstwahrscheinlich das IRC.
Ja.
Und keine der anderen Plattformen. Also das Google Plus ist nach wie vor da. Also die Happy Shooting Community hat ihren absolute Berechtigung. Unsere Twitter-Kanäle und so weiter, ich meine, da organisiert sich's eh, wenn überhaupt, dann über Hashtags und so weiter. Und sogar der Titelbot, der hier immer hilft, die Sendungstitel zu ermitteln, sogar der ist mittlerweile vom IRC aus so rüber integriert, da der Markus einen richtig guten Job gemacht, das hier reinzuziehen, dass man den jetzt auch aus dem Slack raus bedienen kann. Also außerdem, ich meine mal ganz ernst, wenn wir mal zählen, wie viele Leute in der Regel auf dem IRC bisher aktiv waren, während einer Sendung, dann ist das eine Handvoll. Wenn wir gucken, was hier auf dem Slack an Aktivität abgeht, weil es halt auch einfacher zugänglich ist als IRC, das ist schon mal eine ganze Größenordnung mehr, was da abgeht.
Ja.
Also ich bin total positiv überrascht, wie sich das im Happy Shooting Umfeld entwickelt hat. Deutlich besser als im Tips from the Topfloor Umfeld übrigens.
Also vorhin haben wir angefangen, hatten hier in diesem Raum, wir haben hier so einen Raum für Dienstag 17 Uhr, da waren vorhin 55 Mitglieder, jetzt sind es 61 Mitglieder, 23 sind gerade online, Tendenz ist gerade steigend. Das funktioniert einfach schon sehr gut und ja, ich würde schon sagen, man gibt dem Ganzen einfach mal eine Chance. Man kann sich sehr viel konfigurieren. Das ist ja so dein Tipp, Chris, den du gerne gibst. Man kann sich das ganz schlank machen. Dann sieht das sehr ähnlich aus wie ein IRC, wenn man dieses ganze Bunte nicht mag. Man kann die ganzen Emojis abstellen und in Textform sich da stellen lassen.
Genau, es gibt da so ein Kompakt-Layout zum Beispiel.
Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
Man kann auch pro Kanal sich die Notification-Settings einstellen. Also, dass dann nicht ständig irgendwie das Gebimmel abgeht, sondern dass man eben nur, wenn man in bestimmten Kanälen angeschrieben wird, direkt zum Beispiel eine Benachrichtigung bekommt. Da geht also extrem viel.
Und es gibt Direct Messages, das heißt, man kann auch mal sich privat mit jemandem direkt unterhalten.
Oh, man kann sogar private Kanäle anlegen.
Also das ist... Meine einzigen Vorbehalte da sind eben die Tatsache, dass es, wenn man es bezahlen muss, es sehr, sehr teuer wird und dass dahinter halt eine private Firma steht. Das Ding ist nicht public und open source.
Ja.
Das heißt, wenn denen plötzlich einfällt, ach ja, das ist ja schön, dass ihr jetzt kostenlos drinne wart, aber jeder, der mehr als 10 Räume hat oder sowas, muss jetzt auch bezahlen, dann könnte einem das um die Ohren fliegen. Aber ich würde sagen, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen.
Also es wurde an mehreren Stellen öffentlich gesagt, dass das so in der Form gratis weiterlaufen wird.
Ja, hat Evernote auch mal gesagt.
Ja, kann man jetzt, wie auch immer. Ich glaube im Moment, die sind ganz gut aufgestellt. Und das ist für die auch ein Wahnsinnstreiber von neuen Leuten. Also die kriegen natürlich auf die Weise extrem viele Leute, die mit dem System Kontakt bekommen.
Du, wir lassen das
vielleicht in Firmen einsetzen wollen.
Wir lassen das auf uns zukommen und wenn die, was weiß ich, dann schon nächstes Jahr irgendwie richtig Kohle abgreifen wollen, dann wird es andere Systeme geben. Und der IRC, ja, den wird es dann immer noch geben.
Also. Genau. Der ist jetzt auch nicht tot. Also wer IRC möchte, auch da sind jetzt irgendwie zumindest eine Handvoll Leute, die sich unterhalten.
Ja. Ja, schauen wir mal. Also keine Angst, dass wir jetzt irgendwie da auf Google Plus dicht machen oder sowas. Das hat absolut seine Daseinsberechtigung, weil das funktioniert einfach ganz anders und ist anders strukturiert. Das Slack läuft hier aber auch so fleißig neben den Sendungen nebenher, jetzt auch in unserer Zeit, wo du bei den Lofoten, wo du so um die Lofoten drumherum gefahren bist.
In Lofoten, um Lofoten.
Und durch die Lofoten durch.
Genau.
Da war ja auch allerhand los.
Wen es interessiert, wenn diese lebendige Community da jetzt interessiert, der kann ja mal gucken, tfttf.com/warum Slack.
Warum
Slack? Da ist das beschrieben, warum das und wie es geht und wie man reinkommt und so weiter.
Na prima. Gut. Also, keine Angst.
Wenn Sie gerade, ob Sie einen Katzenbabys-Channel aufmachen. Oh, den macht dann bitte schön privat. Außerdem werde ich den nicht abonnieren.
Na denn. Was ich auch sehr schön fand, war ein Feedback. Wir waren ja bei den Klostergeistern und da hat ein Kalligraf für uns extra den Schriftzug Klostergeister kalligrafiert. Und der kam so gut an, dass einige gesagt haben, das will ich auf dem T-Shirt haben. Habe ich denn auch gemacht, mit Erlaubnis natürlich. Und ja, das haben sich jetzt schon einige bestellt und haben ihre Fotos gezeigt damit. Und unter anderem jetzt jüngst der Jürgen. Hallo, Gruß an Jürgen und die Kids. Ich denke mal, du hast das gerade wieder live zu Hause an und deine Familie darf mithören. Fand ich sehr, sehr schön. Er schreibt hier, mein Eindruck vom Klostergeister-Shirt, gute Qualität, also Bio und gute Qualität, passt, freue mich. Wir sehen uns auf dem Klostergeister 2017. Ach, schau an, 3, 2, 1, Happy Shooting, der Jürgen aus Reutlingen. Ja, so muss es doch sein. Ja. Kann man sich übrigens auch auf andere Produkte draufknallen, das Logo. In unserem knollepolle.spreadshirt.de. Da könnt ihr ein Produkt wählen und dann Design wählen. Und unter den Designs ist dann auch das Klostergeister-Design. Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch ein Lätzchen für den Nachwuchs machen.
Ja, kann man machen. Klostergeister-Lätzchen. Aber dann bitte auch ein Foto machen und uns schicken.
Dann natürlich ein Foto, selbstverständlich.
Genau. Ja. Hey, Kameras werden billiger.
Ja, das ist noch nicht raus, ne?
Also das ist die logische Folgerung daraus.
Ja, sollte. Ne? Es wurden nämlich sehr, sehr viele Zölle abgeschafft. Das geht jetzt wohl so schrittweise. Im Bereich Technik geht das jetzt los. Ich weiß gar nicht, wie viele Produktkategorien, über 200 Produktkategorien oder sowas sind betroffen, die nun zollfrei werden. Und da gehören unter anderem, wir verlinken da mal, gibt es einen weiteren Link, da müssen wir auf so eine PDF-Datei klicken. Betroffen sind unter anderem digitale Kameras und Camcorder, also Videorekorder.
Aber auch so ganz normale Kameras, ne?
Ob normale Kameras, weiß ich nicht. Also
Kameras, steht da digitale Kameras? Das heißt, wenn ich jetzt hier eine neue...
Digitale Kameras, ja genau. Ob jetzt auch analoge, weiß ich halt nicht.
Das heißt, jetzt werden quasi schlagartig alle Preise in den Läden günstiger.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Zoll war denn auf den Kameras? Das wird wahrscheinlich auch so um 6% oder so gewesen sein, schätze ich mal.
Ja gut, und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wie schnell wird das dann vom Handel weitergereicht an die Kunden?
Ja, ich denke mal, das, was die in den Läden liegen haben, da haben sie schon drauf bezahlt. Mhm. Das könnte also eher in Zukunft passieren. Oder der Preis bleibt gleich und der Handel hat ein bisschen mehr Spanne. Was ihm ja auch zu gönnen wäre.
Der Sebastian fragt, ob dann auch Gebrauchte aus Japan billiger werden. Zumindest werden dann die Zölle nicht mehr fällig, nehme ich an. Und nur noch die Einfuhrumsatzsteuer.
Richtig. So sollte es dann sein. Und es soll in den nächsten Jahren noch weitere Kategorien geben. Wenn ihr also noch auf andere Dinge wartet, schaut mal in dieses PDF, in die Kategorien. Das könnte ganz spannend werden. Und es wurde auf Google Plus schon spekuliert, ob dann vielleicht auch die Begrenzung mit der Aufzeichnungsdauer bei Videos fällt.
Ach so, weil die natürlich auch zollbedingt war.
Richtig. Also vielleicht kann man dann demnächst wirklich, bis die Speicherkarte voll ist, auch Videos mit den Kisten aufnehmen. So für Langzeitprojekte könnte das ja interessant sein. Ja, fand ich interessant. Gebe ich einfach mal weiter. Wenn euch das Thema näher interessiert, lest mal nach. Solltet ihr beim Zoll tätig sein und da noch irgendwelche Einwürfe haben, nach dem Motto, ja, ganz so einfach ist aber nicht, dann meldet euch mal bei info@happyshooting.de. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir demnächst auf Kameras, auf Digitalkameras zumindest, keine Zölle mehr zahlen.
Ralf postet in den Slack. Und Disketten.
Was sind
keine Disketten? Zölle mehr auf Disketten. Ich weiß nicht. Also, ich habe mir das jetzt nicht so gründlich durchgelesen.
MRTs sind aber jetzt zum Beispiel auch zollfrei.
Achso, wenn du so ein Resonanz, magnetischen Resonanztomographiegerät Dingens da so dir in das Wohnzimmer stellen möchtest. Ja, du hatte ich ja auch schon lange mal vor.
Schrieb, glaube ich, bei Facebook schon einer oder auch bei Google Plus, dann könnte man sich jetzt vielleicht so ein Ding einfach mal zu Hause hinstellen, weil jetzt wärst du dann bezahlbar.
Mhm. Hm.
Wie auch immer. Das ist jedenfalls eine schöne Nachricht. Eine nicht so schöne Nachricht kommt aus dem Hause iFi.
Ach, hör mal auf, du.
Kennst du, ne? Diese SD-Karten mit eingebautem WLAN. Das waren ja Karten, die man halt in seine Kamera gesteckt hat, um dann direkt von der Kamera aus Bilder auf einen Server zu übertragen. Also auf einen Computer. Dann war halt ganz praktisch. Das ist quasi so ein bisschen Tethern für den kleinen Mann. War so richtig rasend schnell, war die Verbindung nicht. Aber wenn man zum Beispiel die Chance hatte, RAW und JPEG aufzunehmen und hat sich dann ein kleines, also ein hochkomprimiertes und geringe Auflösung JPEG eingestellt, dann konnte man das damit relativ schnell übertragen und dann direkt eine Vorschau auf seinem Rechner haben. Also entweder damit der Kunde das beurteilt oder auf dem Workshop, damit man gleich sieht, was man tut. War halt wohl so eine ganz nette Sache. Ich hatte nie eine zum Ausprobieren hier. Und da gibt es jetzt einen Haken, denn iFi hat jetzt den Support für sehr viele alte Modelle eingestellt, auch teilweise für Karten, die noch bis letztes Jahr verkauft wurden. Irgendeine X-Serie. Hintergrund, das hat wohl was mit Sicherheit zu tun. Also auf diesen Karten ist ja auch eine bestimmte Firmware drauf und die kommuniziert in einer bestimmten Variante mit den Servern über das Internet und das ist wohl nicht mehr State of the Art und nicht mehr sicher genug. Und dann haben sie gesagt, was ja eigentlich gut ist, dann stellen wir das mal lieber ab, bevor es da Probleme gibt. Ich meine, man hätte jetzt natürlich auch mal überlegen können, ob man da ein Update drauf kriegt, aber vielleicht geht das nicht bei den Karten, das weiß ich nicht. Jetzt haben sie jedenfalls den Support dafür eingestellt und jetzt könnte man sagen, naja gut, dann kriege ich halt keine Updates dafür oder so, was soll's. Ja, ihr könnt es aber auch nicht mehr benutzen oder nur sehr eingeschränkt. Die Konfiguration, die auf dieser Karte noch drauf ist, also mit welchem Server sie sich unterhält, was sie überträgt und so weiter, die wird wohl weiter funktionieren, weil das läuft ja bei euch im lokalen oder im Ad-Hoc-Netz. Das ist ja nicht das Problem. Wenn ihr jetzt aber was an der Konfiguration ändern wollt, dann geht das nur über die Webseite vom Hersteller. Das heißt, ihr habt ja dann ein Tool, was mit dem Cloud-Service kommuniziert und dieser Cloud-Service überträgt die Daten dann auf diese Speicherkarte. Und wenn der Cloud-Service jetzt diese Karte nicht mehr unterstützt, dann kriegt ihr auch keine neue Konfiguration da drauf. Und damit könnt ihr das Ding also jetzt noch als SD-Karte benutzen oder direkt an die Wand nageln.
Und das heißt, wenn man's mit seinem Rechner noch gekoppelt hat, dann geht das noch auf dem direkten Wege?
Meines Wissens ja.
Aber die Konfiguration ändern, also wenn man sich einen neuen Rechner kauft und dann...
Oder das WLAN-Passwort änderst.
Oder so, dann kann man das, da gibt's keine Software, da gibt's nur den Online-Service dafür. Ja. Ohne Scheiß jetzt.
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
So habe ich es jetzt in mehreren Quellen gelesen und...
Also wenn das so ist, dann iFi, ihr habt ja wohl ein dermaßen Rad ab. Das ist ja nicht, das kann ich mir nicht... Also echt jetzt?
Ja, so ist das.
Oh, die kommen aber gleich in meine Rentecke mit rein, du. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich hab gehört, dass das irgendwie, aber ich dachte, naja gut, dann konfigurierst du das Ding halt für lokal und dann kannst du halt nicht diesen Cloud-Service mehr benutzen, aber das heißt, du kannst die dann kannst du tatsächlich irgendwann nicht mehr benutzen.
Richtig.
Das ist nicht wahr.
Es ist jetzt
das
halt,
kann nicht sein.
Ich habe mich jetzt halt gefragt, ob es jetzt irgendwelche schlauen Hacker gibt, die eben jetzt ein Open-Source-Projekt oder sowas starten, weil ich sag mal, am Ende ist da auch nur ein Protokoll drauf mit irgendwelchen Config-Files, nehme ich mal an. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie eine Lösung im Open-Source-Bereich, um das Ding dann wieder konfigurieren zu können. Aber im Augenblick glaube ich da erstmal noch nicht so richtig dran. Ja, das ist krass. Das ist ja, halt
gibt's denn, können wir jetzt die Leute also aus reinem Ärger quasi zu irgendjemanden schicken, der das besser macht, ein anderes Konkurrenzprodukt, irgendwas?
Ich kenne keinen, nein.
Also, oder ich meine, sollte jemand sowas anbieten, dann müssten die doch jetzt einfach nur so eine Austauschaktion machen.
Es gibt ja auch
schickt
andere.
Schickt uns eure iFi und ihr bekommt für 50% eines von unseren.
Es gibt ja auch andere Wi-Fi-SD-Karten vom Mitbewerb, die gibt's auch, aber ich nehme an, dass die alle ähnlich funktionieren, alle irgendwie über die Internetverbindung, weil die ja auch unter anderem diese Features haben, die Bilder gleich irgendwie online auf so eine Galerie zu schmeißen und solche Geschichten. Ich denke mal, das läuft alles über ein Webinterface. Und das ist halt das ganze Problem von diesen ganzen Cloud-Diensten. Also alles, was irgendwie Cloud-basiert ist. Cloud ist ja auch nur ein Name für einen Server, der irgendwo anders steht. Und alles, was darauf angewiesen ist, hat halt potenziell genau dieses Problem, wenn der Hersteller die Augen zumacht oder sagt, unterstützen wir nicht mehr aus Gründen X oder Y, dann ist die Hardware in diesem Augenblick einfach mal unbrauchbar. Und das muss man sich einfach nur immer wieder vor Augen halten und sagen, ist es mir das wert? Ja, wenn die nächstes Jahr den Service abknipsen, dann kaufe ich andere Hardware neu, ist das okay für mich? Oder mag ich da gar nicht dran denken und ich suche gleich nach was anderem? So ist das. Der Rainer im Slack sagt, Toshiba hat auch solche WLAN-Karten. Die Frage ist halt nur, wie die sich konfigurieren lassen. Mhm. Ja, in meinem iMac ist ein Gewittertierchen.
Ein Gewittertierchen?
Ja, es krabbelt gerade über meinen Slack rüber.
Im iMac?
Im iMac, unter der Glasscheibe.
Auf dem Bildschirm?
Ja.
Ist nicht wahr.
Doch.
Ist nicht wahr.
Unter der Glasscheibe.
Mach ein Foto davon und schick das Ding ein.
Ja, das wird hier durch irgendeine Ritze gekrabbelt sein. Das
ja, aber das muss abgeriegelt sein. Das geht doch nicht.
Das krabbelt auch wieder
raus. Stell dir vor, das stirbt jetzt mitten auf dem Bildschirm.
Dann habe ich da ein schwarzes Gewittertierchen. Ein
Dead Pixel-Dingens.
Ja. Muss ich mir da ein schwarzes Fenster hinschieben?
Ach Gott. Boah, bist du entspannt. Ich bin ja im Rant-Mode gerade.
Voll süß. Kann ich da irgendwie mal was hinscrollen? Ist das auch noch hinter dem Text? Nee, das kann ja nicht sein. Das muss ja auf dem Text sein.
Doch, das ist hinter dem Slack-Fenster hier. Das wäre natürlich komisch, wenn das da reinkrabbelt. Dann hast du ein Virus.
Oder verarscht mich hier gerade einer. Nee, das sieht schon... Ist auch egal. Interessiert die Hörer jetzt auch alles überhaupt nicht.
Okay, Gewittertierchen so. Im Rechner.
Jetzt krabbelt es zum Seitenrand, gleich ist es weg. So, jetzt ist es
gleich
weg.
Gibt's einen kurzen. Lass uns von was Großem, Neuem reden, was jetzt dann rauskommt. Oder ist es ein Rumor? Ist es schon?
Nein, ist da. Ist vorgestellt. Ist da. Ja, gab ein richtig aufwendig eine Keynote, die so ein bisschen Apple-like sein sollte, aber ganz schön schnarchig war.
Genau. Also die Firma, die vor einigen Monaten noch Holzgriffe an Sony-Kameras geschraubt hat,
ja.
Hasselblad, hat jetzt released eine Mittelformatkamera.
Und digital? Ja, also jetzt wirklich alle Ironie zur Seite, finde ich richtig geil.
Und ohne Spiegel.
Ohne Spiegel. Eine spiegellose Mittelformat, also digitales Mittelformat. Ich sag gleich was zu den Größen. Damit hat irgendwie, glaube ich, so richtig keiner gerechnet. Ich habe natürlich die Rumors jetzt im Bereich Hasselblad auch nicht verfolgt, weil Hasselblad ganz weit außerhalb von meinem Einkommen liegt. Das ist für mich absolut unerreichbar. Und die haben jetzt was Neues rausgebracht. Jetzt stellt euch vor, ihr kennt ja alle so eine Alpha 7, Sony A7, spiegellos, schlankes Gehäuse. Oder nimmt mal von Olympus hier so eine OMD EM10 oder nimmt mal so eine Fujitsu, so eine X-Serie. Sehr, sehr flache Gehäuse mit einem Bajonett, was eben ähnlich wie bei Sony so gerade eben an den Kanten so am Sensor kratzt, sag ich mal, wenn man so von vorne drauf guckt. So müsst ihr euch das vorstellen bei der Hasselblad X1D. Ultraflaches Gehäuse, klar, weil bei diesem großen Format, je größer das Format, desto größer muss auch der Spiegel sein bei einer Spiegelreflex. Und der fällt nun komplett weg. Das heißt, man braucht nicht so ein bulliges Gehäuse, was einfach nur großer, leerer, toter Raum für diesen Spiegel ist. Das Ganze wird extrem flach und sie haben sich dabei eben gleich noch die Mühe gegeben, das nicht nur flach zu machen, sondern auch sehr, sehr kompakt um diesen Sensor herum zu bauen, sodass man da eine Kamera hat, die, wenn man das mal so vergleicht, wirklich kaum größer ist als so eine spiegellose APS-C-Kamera. Wir hatten bei den Klostergeistern den Mark dabei, der hatte eine Leica dabei. Diese, wie heißt die? S irgendwas? S2? Hm, weiß ich nicht. Müsste jetzt lügen, ich habe die Namen bei Leica nicht so auswendig drauf. Und größer ist die Hasselblad auch nicht, hat aber eben doch schon einen Tacken größeren Sensor drin. Das Gehäuse wiegt auch mit 725 Gramm relativ wenig. Also das ist selbst für eine APS-C-Spiegelreflex ist das ein guter Wert. Hat ein riesen Display auf der Rückseite. Der Sucher ist natürlich wie bei allen Spiegellosen, also erstmal hat sie einen Sucher eingebaut und der ist natürlich digital. Ist also auch, ich weiß nicht, ob es ein OLED oder ein LCD ist, keine Ahnung. Sie hat einen Sensor mit 50 Megapixeln, der 14-Bit Farbtiefe liefern soll oder 14-Bit, also wie sagt man, Kontrastumfang, Bit-Tiefe, also ein Kontrastumfang von 14-Bit, soll also sehr gut sein. Und der Sensor, der da drin ist, ist jetzt eben nicht irgendwie ein 6x6 oder ein 6x4 Zentimeter Sensor wie beim analogen Mittelformat, das sind ja auch nicht ganz 6x4, sondern es sind 44x33 Millimeter. Das ist ja exakt die Größe wie in dem bisherigen geilen, sag ich mal, digitalen Mittelformatprodukt, wie bei der Pentax 645Z. Die hat ja auch so eine Marke gesetzt mit einem CMOS-Sensor im Mittelformat für einen Preis wirklich deutlich unter 10.000 Euro. Und dieser Sensor, ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder nur dieselbe Größe hat, das weiß ich nicht, der steckt jetzt eben auch in der Hasselblad. Ja, sie macht eine 2000stel Sekunde bis 60 Minuten. Also das ist sehr schön. Und eine Blitzsynchronisation über den vollen Bereich, weil das Gehäuse selbst hat keinen Verschluss, sondern der Verschluss steckt dann im Objektiv, ist also ein Zentralverschluss. Mhm. Sie hat einen Dual-SD-Slot. Sie macht Video, Full HD allerdings nur, mit 25 Bildern die Sekunde. Ich weiß nicht, ob es noch andere Formate gibt, aber kein 4K oder sowas, das macht sie nicht. Sie hat Wi-Fi und GPS eingebaut, ziemlich cool. Sie hat USB 3 zur schnellen Datenübertragung eingebaut und sie hat einen Mini-HDMI-Anschluss, um dann direkt ein Live-Bild rauszuziehen. Und das Ganze eben für einen Preis, der auch unter 10.000 Euro liegt. Der deutsche Preis liegt wohl bei 9.400 Euro Liste. Könnte also auch noch ein bisschen runtergehen. Und ist damit halt knapp über der Pentax. Aber die Pentax ist halt eine wuchtige Spiegelreflex und die Hasselblad ist halt eine echt schlanke Spiegellose. Ja, passend dazu gibt es natürlich neue Objektive von Hasselblad. Sie schreiben hier XCD-Objektivserie. Das, so heißen die dann wahrscheinlich. Da kommen jetzt zunächst mal zwei Objektive auf den Markt mit 45 mm und mit 90 mm. Es gibt aber einen Adapter für alle H-System-Objektive. Das heißt, wenn jemand schon Objektive hat für seine Hasselblad, das ist auch ein simpler Abstandshalter, wie ihr das von den anderen Spiegellosen auch kennt. Allerdings wird da wohl die Elektronik durchgeschleift, damit die ganze Steuerung da funktioniert. Dann können alle bisherigen Objektive weiterverwendet werden. Und ich finde das mal einen coolen Move.
Was meinst du? Das XCD 45 mm, Blende 3.5, liegt bei etwa 2.300 Euro.
Mhm. Ja gut, die Objektive sind nicht günstig. Also die haben halt den Verschluss mit drin, darfst du nicht vergessen. Ne?
Klar. Der Move ist gut und wir müssen natürlich, weil sie Mittelformatobjektive sind, auch ein bisschen größer sein. Ne? Ja, ja. Da müssen andere Linsen drin sein. 43,8 mal 32,9 Millimeter, das ist, ja, das digitale Mittelformat ist halt dann doch immer noch deutlich kleiner als das analoge.
Es gibt größere Sensoren. Also wer
es
jetzt,
gibt welche, ja.
Also wer jetzt sagt, also dieses Pipifax-Mittelformat, das ist mir alles nicht gut genug. Ich will halt, ich will richtig echtes Mittelformat in digital. Das gibt es und zwar von Phase One. Von Phase One gibt es die Rückteile allerdings. Also da braucht ihr halt eine Phase One-Kamera und könnt dann das digitale Rückteil dran klemmen. Da gibt es die IQ3. Und die gibt es mit etwa 54 mal 40 Millimeter. Also das ist schon sehr nah dran am analogen Mittelformat. Mit 60 Megapixeln aufwärts. Aber da reden wir dann über 40.000 Euro aufwärts.
Also ich denke, die haben auch hier. Ich denke, dass die auch, was die hintere Seite der Kamera angeht, nicht wirklich eine große Neuentwicklung gemacht haben. Es wird hier auch gemunkelt, dass sie sich möglicherweise als Basis dann das eigene 50C-Rückteil genommen haben, weil das die
möglich,
ziemlich ähnliche oder sogar fast gleiche Specs hat. Also 50 Megapixel und einen ISO-Bereich. Mhm. Ja, und dann da halt die Spiegellose drumherum gestrickt haben, hat natürlich dann auch vor, also zum einen ist die natürlich kleiner als die mit dem Spiegelkasten, das ist ja auch schon mal an vielen Stellen erwähnt worden. Und zum anderen hat es natürlich noch einen ganz anderen Vorteil. Sie können wieder neue Objektive verkaufen.
Natürlich. Und Objektive finde ich auch im Augenblick so ein bisschen den Haken. Also klar sind die hochpreisig, das sollte aber nicht weiter verwundern. Aber die neuen Objektive, die sie jetzt rausbringen, das 45er und das 90er, die fangen erst bei Blende 3,5 an. Jetzt ist natürlich der Sensor größer, das heißt, das Freistellungsvermögen ist natürlich mit der Blende auch besser. Aber wenn es dir jetzt natürlich rein um die Freistellung geht, kannst du natürlich auch ein Kleinbildformat digitale nehmen. Also so eine Sony A7 zum Beispiel schnappst du dir und knallst da natürlich Objektive drauf, die es ja gibt mit Offenblende 1,2 und ähnliches, wo du ja auch in einem ähnlichen Preisrange dann bist bei so einem Objektiv. Und wenn ich mich nicht arg verrechnet habe, müsste die Freistellung da sogar besser sein. Und das ist natürlich, wird sich mal zeigen, ob es denn außer dem Freistellvermögen noch andere Vorteile gibt bei diesem digitalen Mittelformatsystem. Also jetzt im Bereich Dynamikumfang zum Beispiel, Detailauflösung und ähnliches. Bei 50 Megapixel kriegst du bei einer Canon Vollformat auch. Ne, bei der 5S heißt sie, ne? 5DS.
Naja. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Also liebe total Firma Hasselblatt, gerne, ja. Solltet ihr gerade zuhören, dann nehmt doch mal Kontakt auf. Ich würde die gerne mal bisschen.
Also wir können die gerne fahren, mal auf ein Wochenende ausführen, genau.
Am Wochenende reicht da nicht.
Ach doch.
Das ist eine Mittelformatkamera.
Dann machen wir mal ein schönes
Event. Für eine kompakte reicht ein Wochenende. Für eine Mittelformatkamera mal so 2 Wochen auf jeden Fall.
Ja, aber du musst ja erstmal vorsichtig anfragen.
Nee, Erschreck die doch nicht gleich. Das ist, doch du, Nägel mit Köpfen. Hier wird nicht gekleckert.
Also Chris möchte sie 2 Wochen. Mir reicht ein Wochenende. Ich würde ein Model besorgen und ein richtig geiles Shooting machen. Also Hasselblatt, wer soll es denn sein? Ach ja, hört sowieso keiner von
Hasselblatt zu. Drück mal auf den Knopf.
Nie hört mal einer von Hasselblatt zu.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von enjoyacamera.com. Juhu. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2016. Heute gucken wir uns mal das Tether Tools Case Relay an.
Ja, das so. Musst du mal erklären, was das ist.
Ja, das war am Anfang auch so, aber es ist schon ganz cool. Es gibt Anwendungsfälle, wo das ein absolut, ich glaube, das ist konkurrenzlos für ganz bestimmte Anwendungsfälle. Stell dir vor, du hast deine Kamera aufgestellt auf ein Stativ und die schießt irgendwie eine lange Timelapse, wie die Sonne untergeht und die Sterne hochkommen und du hast das alles programmiert mit hier Zeug, damit dann die Belichtung und so weiter. Ja, wie lange hält deine Batterie? Wie viel Schüsse kannst du mit deiner Olympus machen, bis die Batterie leer ist?
Die Olympus?
Ja.
250 vielleicht? Vielleicht 300?
Also 250 Bilder.
Naja, wahrscheinlich ein paar mehr, aber.
Na, lass mal, sag mal großzügig. 400 Bilder.
Wenn die dauernd messen muss.
Also 400 Bilder und ich mache da ein Video draus, was mit 24 Bildern pro Sekunde läuft. Dann komme ich auf 16,6 Sekunden Video und dann ist meine Batterie leer.
Okay.
Das ist ein Problem. Also was machst du dann, wenn du jetzt ein 50-sekündiges Video machen willst? Ja, was passiert da beim Batteriewechsel?
Ja, du musst die Kamera vom Stativ nehmen.
Ja, du hast ein Stativ, aber du musst zumindest irgendwo die Batterie rausnehmen, neue Batterie reintun und
alles wieder starten.
Das ist alles so ein bisschen
Also wahrscheinlich hast du mehrere Videos.
Ja, genau. Du willst das jetzt aber über Nacht einfach laufen lassen. Nächsten Morgen soll das Ding immer noch fotografieren. Da ist eine Riesenkarte drin. Mhm. Ja, Case Relay macht's möglich. Das ist ein Tool, wie gesagt, von Tether Tools. Ich habe das hier vor mir liegen. Ja, das ist erstmal eine kleine Box mit Kabeln an beiden Seiten. Auf der einen Seite hat es ein USB-Kabel. Man kann es also füttern über USB oder über ein USB-Netzteil. Auf der anderen Seite hat es einen Anschluss, an den man dann wieder einen passenden Adapter dran schließen kann. Okay. Dieser passende Adapter kommt in die Kamera. Also das ist quasi Kamera am Kabel jetzt. stromtechnisch.
Das heißt, du versorgst dann jede Kamera mit Dauerstrom?
Oder die, richtig? Die supported sind. Also das gibt über verschiedene Adapter mit Canon, Nikon, Sony und verschiedenen anderen.
Okay.
Gibt es da die entsprechenden Adapter. Das kannst du auch bei deiner Kamera, die hat wahrscheinlich unten so an dem Batteriefach so einen kleinen Gumminöppel, den man rausmachen kann, wo dann das Kabel durchkommt.
So. Geht das nur mit Strom aus der Steckdose oder kann ich da auch einen Akkupack oder irgendwas anschließen?
Kannst du auch einen Akkupack anschließen.
Ach was.
So, jetzt hast du also dieses Ding an der Kamera. Das füttert jetzt die Kamera über ein Kabel mit Strom. Das ist schon mal gut.
Ja.
So, und jetzt hat dieses Kästchen innen drin eine Batterie.
Ja.
Also in diesem Fall, was ist es denn? 7,4 Volt, 1200 Milliampere Stunden.
Okay.
Also das ist so eine Art Pufferbatterie. Das heißt, das Case Relay selber kann deine Kamera schon mal eine Weile betreiben. Jetzt kannst du dieses Case Relay aber wieder über eben extern USB füttern mit Strom. Das heißt, du kannst da ein Netzteil dranhängen.
Das heißt,
du kannst ihm einfach Strom geben.
Das heißt, wenn du das Ding an die Steckdose anschließt und du hast einen kurzen Stromausfall, kein Problem, weil solange der Puffer
noch hält,
läuft es weiter. Und wenn du ein Akkupack dranhängst und der Akkupack geht zur Neige, kannst du den Akkupack locker wechseln, weil der Puffer versorgt so weiter. Das heißt, du hast kontinuierlich Strom. Das
du kannst
USV Kamera, für die Kamera quasi.
Das ist eine USV für die Kamera, ganz genau. Auf die Weise kannst du deine Kamera permanent betreiben, ohne Batteriewechsel und kannst aber extern Akkupacks wechseln.
Weißt du, wo ich mir das geil vorstelle?
Hm?
Kalte Winternacht draußen, Sternenhimmel.
Natürlich. Sternenhimmel, Sternspuren, irgendwelche langen Timelapses mit irgendwelchen Slidern und das so weiter.
Ja, cool.
Ja. Also das ist tatsächlich
jetzt natürlich, was muss ich dafür hinlegen?
Also das Basisding kostet 119,99 €.
Okay.
Und dann gibt's noch die Adapter dazu. Da kann ich jetzt nicht sagen, was die kosten, aber die können nicht wirklich die Welt sein. Das kostet so ein Adapter hier. 35,99 € kostet so ein Adapter.
Also in Original-Akkupreisen gerechnet 2 Akkus.
Ja,
ist doch so.
Und was hat Enjoy Camera hier im Angebot? Die haben diesen Koppler. Also diesen Akkukoppler für Canon, den BP511, den LPE10, LPE5, LPE6, LPE8, Nikon ENEL9, 14, 15 DLMs mit verschiedenen Akkus, Panasonic, Sony. Tja. Hm. Also ist so, deckt zumindest diesen Anwendungsfall enorm ab. Finde ich ziemlich geil.
Ja, klingt cool, ja.
Ja,
also wer so einen Anwendungsfall hat, also ja, ich habe schon draußen gestanden und mir ist der Akku leer gegangen, also insofern.
Also, guckt euch an bei enjoycamera.com. Wie gesagt, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2016 und vielleicht habt ihr diesen Anwendungsfall und tanzt jetzt glücklich durch die Wohnung, dass da endlich mal jemand sich das ausgedacht hat.
Dann macht bitte ein Video davon und schickt uns den Link.
Schickt's an Enjoy Camera.
Ja, genau. Ja, cool.
Ich hatte ein Hasselblatt Hands-on.
Ja, sag bloß, du hattest die X1D schon in der Hand.
Total. Nein, hatte ich nicht. Nein, auf einer kürzlich stattgefundenen Fotoreise.
Ja, so eine Pseudo-Hasselblatt hattest du in der Hand.
Ja, das war schon ein Stand-Hasselblatt drauf.
Ja, super.
Und hat sich auch echt schön angefühlt, also muss man sagen.
Also so eine Holzgriff-Sony hattest du in der Hand.
Die Stella.
Ja, ja.
Von Hasselblatt.
Mhm.
Die, wie wir wissen, eine umgebaute Sony ist, über die wir uns auch schon reichlich lustig gemacht haben, weil sie.
Also wenn Hasselblatt zuhört, jetzt weghören.
Genau, schickt uns die X1D, aber jetzt weghören.
Genau.
Nee, also das die Stella ist diese umgebaute, ich weiß es nicht, welche Sony, eine kompakte, digitale. Und Hasselblatt hat da so ein Designstudio in Italien gehabt. Ich weiß nicht, ob die das noch machen. Die das quasi umgebaut haben mit einem eigenen Gehäuse drumherum, mit einem Logo drauf, mit eben diesen Holzgriffen dran. Und dafür muss man dann aber auch irgendwie noch mehr Geld in die Hand nehmen. Und auf einer der letzten Fotoreisen lag plötzlich so beim Mittagessen diese Stella auf dem Tisch.
Mhm.
Ich so, hä? Was? Ja. Dann fragte ich mein Gegenüber, eine Dame, die fragte ich dann, du weißt aber schon, dass das eine umgebaute Sony ist mit einem Holzgriff und dass das Original irgendwie nur die Hälfte kostet oder so. Guckt sie mich an und sagt, ich weiß.
Okay.
Na ja, und warum hast du dir die denn gekauft? Und dann sagst du, ja, für mich ist das ein Accessoire.
Ah, okay.
Also die hat tatsächlich dann eben nicht groß auf den Pfennig gucken müssen und sagte einfach, die finde ich so schön, die ist so handschmeichelnd, und ich und sie tut, sie erfüllt ihren Zweck, sie macht ja gute Bilder. Und für mich ist das eben ein Accessory.
So, also mehr ein Statement.
So ein Statement, wie wenn man sich da irgendwie einen teuren Ohrring ans Ohr hängt oder eine Brosche oder
eine Apple Watch aus Gold kauft, wenn die Sport dasselbe tut.
Oder sowas. Und aus der Sicht kann ich das dann sogar okay finden. Ich würde es nicht tun. Ich würde auch aus meiner Sicht keinem raten, das zu tun, weil ich würde mal sagen, die 1000 oder paar tausend Schlappen, die das Ding mehr kostet, die kann man auch irgendwie gewinnbringender einsetzen. Aber es gibt ja auch Leute, die sich einen Tesla kaufen, obwohl sie sich auch einen gebrauchten Ford Focus kaufen könnten, weißt du? Also von A nach B bringen nicht beide.
Ja, nur das darf man nicht einer unterschätzen.
Einer macht halt mehr Spaß.
Ne? Also so wie wir dann, wenn wir losgehen, vielleicht in der glücklichen Situation sind zu sagen, wie, das kostet nur 50 €, ja, dann nehme ich es gleich mit. So gibt es natürlich auf der einen Seite genauso gut Leute, die sagen, was denn, 50 €? Das kriegt ihr aber auch für die Hälfte, wenn ihr noch 3 Straßen weitergeht.
Klar.
Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, nee, für 50 € sowas Billiges nehme ich nicht. Das muss also... Für Qualität zahle ich auch 5.000 und die geben 5.000 so aus, wie wir 50. Also es gibt halt alle Einkommensklassen und ja gut, das wäre jetzt auch das einzige Argument, wo man sagen kann, das ist wahrscheinlich auch genau die Käuferschicht, die sie damit adressieren wollen, weil technisch Interessierte oder sowas werden das nicht ausgeben.
Also die war alles andere als blöd, weißt du, die hat auch ihre Zweitkamera oder sag mal die Erstkamera war auch eine dicke Nikon, ne? Das ist also jetzt nicht irgendwie so, ach nö, ich gehe da in den Laden und ich finde das schön. Nö, die hat völlig genau gewusst, was sie da tut.
Ja, ist auch okay.
Nee, ich finde die so, wie sie ist, geil, kommt gut daher, macht mir ein gutes Gefühl und ich muss nicht auf den Pfennig gucken, also.
Ich mag sie halt nicht mal leiden. Also jetzt die Frau habe ich nicht gesehen, aber die Kamera meine ich. Ja. Ich mag halt dieses Holzgriff. Du hast ja auch ein Foto gezeigt irgendwie. Du glaubst, hast es getwittert.
Ja,
und ich finde sie einfach auch nicht hübsch, diese Kamera.
Die hat sich aber in der Hand gut angefühlt. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ne? Der Holzgriff war jetzt nicht der hat sich nicht angefühlt wie so ein Fremdkörper, sondern das lag gut in der Hand. Ist auch relativ klein, weil das ist eine kompakte. Die ist also jetzt nicht so groß, wie ich gedacht habe. Und also hat sich jetzt schon nicht schlecht angefühlt. Ich würde mir sie nie kaufen, auf gar keinen Fall, weil
wenn wenigstens noch ein Schwan draus werden würde, aber die wächst ja auch nicht mehr.
Also. Ach du, das ist ein Holzgriff. Vielleicht, wenn man den lang genug gießt, dann kommt
ja, kommt noch eine Eiche mal raus.
Das kann schon sein.
Wächst zum Mittelformat.
Irgendwann so Blättchen oben dran.
Wer weiß. Ja, interessant. Naja.
Ja,
nee, also da muss ich wirklich sagen, die X1D gefällt mir da deutlich besser von der Konzeption dahinter. Und da haben sie auch in...
Es haben eine andere Zielgruppe.
Sie haben in der Frage-Antwort-Stunde, haben sie da, glaube ich, auch verstanden, dass das mit diesem Holzgriff da vielleicht auch ein bisschen augenzwinkernd ist. Da haben nämlich Leute auch gefragt, ob denn die Hasselblatt, die X1D, ob sie den jetzt nun selbst produzieren oder produzieren lassen oder ob Fuji dahinter steckt oder ob das auch nur ein gebrandetes Ding ist.
Und wann der Holzgriff kommt.
Ja, ja, ja. Und da haben sie gesagt, nee, das ist schon wirklich alles im eigenen Hause designt und gemacht und getan. Und da legen sie auch große Stücke drauf.
Gut, gut.
Ja. Nun ja. Also Hasselblatt schickt uns... Schickt uns mal. Wir wollen die ausprobieren.
Gut. Ja, nächstes Thema. Hans-Peter schreibt. Ich lese mal und du antwortest. Hi Boris, mal eine Frage für Happy Shooting. Es wurde ja bereits öfter über Objektive, Cropfaktor, Bildwinkel und Freistellung etc. gesprochen. Zuletzt in HS 159 bei deiner neuen Linse. So schon ein Weilchen her. Ne? Nun gibt es ja auch Reduktionskonverter, die dann doch je nach Modell aus dieser neuen Linse zum Beispiel statt 25 18 mm und statt Blende 0,95 Blende 0,67 machen würden. Ist das so oder wie oder warum kauft sich dann nicht jeder solch einen Reduktionskonverter und hängt inzwischen eine mittelmäßige Linse und macht daraus eine klasse Linse?
Ja, ich vermute, dann spielt er eher auf Folge 459 an oder so.
Also die Metabones-Geschichte zum Beispiel.
Ja, da geht's dann hier um mein Mietercon. Das ist ja das 25 0,95. Ja, es gibt solche Reduktionskonverter. die gibt es tatsächlich. Metabone oder Lightmaster oder wie auch immer sie sich dann so schimpfen. Speedmaster und so. Das funktioniert auch. Also ich habe noch keins gehabt. Ich würde das auch gern mal hier an eigenen Kameras direkt ausprobieren und mal Vergleichsfotos damit schießen. Die Idee dabei ist halt, dass man ein Objektiv, was für einen größeren Sensor oder ein größeres Format gedacht war, an ein kleineres Format adaptiert, dabei aber nicht so viel an Weitwinkel verliert. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Das heißt, in diesem Adapter steckt weitere Optik, also mindestens eine weitere Linse drinne, die eben wieder ein Stückchen Weitwinkel daraus macht. So, und das ist dann schon die Antwort, warum man das jetzt nicht einfach pauschal macht, denn das ist natürlich ein Kompromiss. Das funktioniert sicherlich, also dann wird eben aus dem 50mm Objektiv an einem Micro Four Thirds dann eben nicht ein 100mm Bildwinkel, sondern ja, ein 50er wirst du dann auch nicht kriegen, aber vielleicht hast du dann nur ein 75er oder sowas. Also verlierst nicht ganz so viel Bildwinkel. Aber du hast halt eine zusätzliche Optik im Strahlengang und das macht natürlich die oder wertet die Qualität von der Optik jetzt nicht zwingend auf. Das wird sehr stark davon abhängig sein, an welches Objektiv man das schraubt, ob das sehr gut, nur mittelmäßig oder richtig grottig funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass es für die alten Canon-Objektive, für dieses FD-Mount, was es früher gab, das war nicht kompatibel mit dem mit den EF-Mounts von den neueren Kameras, auch schon damals analog nicht. Und um die zu adaptieren, musste man auch ein Zwischenstück einsetzen, weil aber das Auflagenmaß dann zu groß geworden wäre, musste da auch ein Stück Optik mit rein, was das Ganze wieder korrigiert. Und ja, die Adapter, die dafür verfügbar waren, sowohl das Original als auch irgendein Third-Party-Ding, da haben eigentlich alle unisono von abgeraten, haben gesagt, also das ist wirklich für den absolut äußersten Notfall ist das tauglich und ansonsten vergiss es halt einfach. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei diesen Reduktionskonvertern ist. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ich habe jetzt noch nicht so grottig Schlechtes davon gelesen. Aber geh mal von aus, dass es nicht unbedingt besser wird. Rein rechnerisch stimmt das schon mit der Offenblende und so weiter. Aber geh mal davon aus, dass chromatische Aberrationen, die sowieso schon da sind, dann noch mal drastisch zunehmen werden. Also es wird nicht besser. Könnte ich aber mal ausprobieren. Ich glaube, Enjoy Your Camera hat sowas auch im Angebot. Vielleicht frage ich einen Ingo mal, dann probiere ich sowas mal aus.
Das wäre gut, ja.
Jo. Du hast eine große Ausstellung?
Ich habe keine Ausstellung, sondern eine gesehen habe ich.
Ach so.
Also ich stelle nicht aus, nein.
Ach so.
Nein. Ja, und zwar ist das, also das lief mir so quasi, während ich reiste, lief mir das so im Augenwinkel vorbei. Und zwar in Frankfurt. Zwischen Terminal 1, zwischen dem Bereich A und B. Vielleicht ist ja der ein oder andere schon mal da durchgekommen.
Sagt mir jetzt
da gibt
gar
es
nichts
einen, da gibt es einen einen Fluggasttunnel. Der geht so unten durch, der geht wahrscheinlich unterm Rollfeld durch. Und da ist so ein ganz langes Laufband rechts und links. Das ist einfach eine lange Röhre, die ist 288 Meter lang. Und ja, ich habe da so das Gate gewechselt beim Nachhausekommen von Lofoten und schau so, wie man da so auf dem Laufband so langsam vor sich hingeht und sein Rollding hinter sich herzieht und starre so in die Gegend und plötzlich wird mir klar, Moment mal, da sind rechts und links ist da irgendwie Foto. Tja. Und dann sah ich rechts und links auf die komplette Länge des Tunnels auf jeder Seite ein langes Foto. Also so über dem Laufband, so 2 Meter hoch quasi. Die Wand des Tunnels war ein langes Foto.
Wie ein langes Foto?
Ein langes Foto. Also worum geht's? Es geht um die Ausstellung Destinations von Martin Liebscher.
Okay.
Das ist eine feste Installation. Das also ist nicht irgendwie zeitlich begrenzt. Also irgendwann wird es weg sein, aber im Moment ist es auf jeden Fall mal da. Und die besteht aus 2 Bildern, ein jeweils 288 Meter lang, also insgesamt so circa 540 Meter. Nicht ganz die komplette Länge, aber 540 Meter Foto Total. Und während, wenn man auf dem Laufband steht, hat man so ungefähr 2 Minuten Zeit, sich das anzugucken.
Ist das so ein langes, abgerolltes Panorama oder was ist das?
Im Prinzip ja. Also was der macht, ist Folgendes. Der hat das natürlich aus vielen Bildern gemerged. Und zwar, wie der Name sagt, Destinations. Es geht um verschiedene Städte und Plätze auf dieser Welt. Ich gehe mal davon aus, dass man die auch alle irgendwie von Frankfurt aus erreichen kann. Und das sind insgesamt 62 Fotos, die er dann eben gemerged hat. Und zwar nicht nur einfach jetzt Foto an Foto an Foto, sondern das sind, ja, das sind Aufnahmen, die besonders sind. Und zwar würde ich die mal eher so als atmosphärisch bezeichnen. Also man erkennt, wenn man hinschaut, man sieht sehr viele Unschärfen, sehr viele Verwacklungen, sehr viel schaut eher so zufällig aus. Das ist so wie so ein wirrer Film, der an einem vorbeizieht, während man da durchfährt oder durchgeht. Und man erkennt dann schon, oh, das müsste, glaube ich, das sieht aus wie Eiffelturm Paris, aber bin mir nicht ganz sicher. Und da, und es sind halt so bunte, komische, verzerrte Dinge. Und das sind eben auch Flughäfen, das sind verschiedene Metropolen und er arbeitet im Prinzip an diesem Projekt seit 1993.
Oh, okay.
Es gibt online diverse Geschichten, wo er das auch erklärt, beziehungsweise wo man auch sieht, wie er das gemacht hat. Und zwar hat er da tatsächlich ja auf Film fotografiert und mit einer ganz bestimmten Technik. Und zwar, man sieht es in einem dieser Filme, sieht man es ganz gut, hat er eine Leica. Diese Leica hat er umgebaut. Und zwar so, dass der Verschluss offen ist. Mhm. Und so eine Art Schlitzverschluss jetzt ist. Und dann ja, transportiert er, während er mit der Kamera sich so rotierend bewegt, transportiert er den Film von Hand vorwärts. Das erzeugt sehr interessante Geschichten. Also es hat mich wirklich in Bann gezogen. Ich habe das gesehen und dachte mir so, holla, das ist mal abgespaced.
Haben wir da Links zu der Dokumentation?
Habe ich 3 Stück sogar. Okay. Es gibt also direkt ein Video auf YouTube, da sieht man das. Es gibt nochmal so einen Bericht in der Frankfurter, was ist es, Frankfurter Neue Presse und nochmal, das ist eine eigene Webseite. Ja, jährlich sehen das immerhin 12.000 Menschen, die da durchkommen. Also das ist schon mal nicht schlecht für eine Ausstellung, die im Prinzip aus 2 großen Panels besteht.
Wird natürlich nur ein Bruchteil davon wird es wahrnehmen.
Also ich denke, man wird da schon sich fragen, was ist das denn? Das ist zumindest am Anfang und am Ende von dem Tunnel ist nochmal an der Wand so zu lesen, wer es ist und ein paar Worte dazu. Mhm. Ja. Und das fand ich jetzt so, also das hat mich so ein bisschen geflasht, das fand ich sehr erwähnenswert. Mhm. Vor allem, wenn du von einer Fotoreise kommst und dann nochmal irgendwie mit Fotografie konfrontiert wirst.
Ja, auf jeden Fall.
Also wer reist in Frankfurt mal im Terminal 1 zwischen Bereich A und B, einfach mal durch den Fluggasttunnel, vielleicht mal irgendwie den nächsten Flug so planen, dass ihr in Frankfurt einen längeren Aufenthalt habt, dann könnt ihr da einfach mal rübergehen und durch den Tunnel durchfahren. Das ist sehr, sehr interessant.
Jawohl.
Tja. Ja, cool. Ich hab dir ein Bild in die Dropbox gelegt. Kannst du vielleicht mal mit in die Sendung aufnehmen.
Schmeiß ich mit rein. Wenn ich das vergessen sollte, wird bestimmt ein Kommentar kommen, wo ist das Bild, dann reiche ich das noch. Gut. So, dann hat hier, wer hat denn hier geschrieben?
Bernd hat geschrieben. Das habe ich hier reingetan. Der Bernd hatte das.
Ich lese genau. Das mal. Hi Chris, du entkommst ihnen nicht. Da wir ja bei meinen Interviews für Tips from the Top Floor auch drüber gesprochen haben, hier der typische Fall, pun intended, also der Fall, pun intended, eines Pilot-Operated Selfie-Sticks. Chicken Wings ist einer der besten Comics für Piloten und andere in der Luftfahrt. Chuck ist der prototypische Pilot mit zu viel Selbstbewusstsein und zu wenig Sicherheitsbewusstsein. Fast alle Situationen, die er mit dem Mechaniker Julio erlebt, kennt praktisch jeder, der was mit der Fliegerei zu tun hat. Gruß Bernd. Ja, ist ein ziemlich starker Comic. Ich habe da mal ein paar Strips durchgeklickt.
Also es ist halt ein Pilotencomic, aber in diesem Fall hat es einen sehr deutlichen, sagen wir mal, Fotografiebezug.
Richtig.
Das ist wieder mal zum Thema Selfie-Stick. Finde ich sehr schön. Ja, nicht mehr erzählen, einfach mal in den Shownotes gehen. Zu dieser Sendung, die 464 ist das, entweder auf happyshooting.de oder direkt in eurem Podcatcher, in eurem Podcast-Client, einfach auf den Link tippen.
So schaut's aus. Ja, und noch einen anderen interessanten Link, da war ich drüber gestolpert, und zwar von nerdcore.de. Da wurde vorgestellt ein Auszug oder ein Beispiel eines Paper, eines Papiers, einer Forschungsarbeit von der Uni Hongkong und von Adobe Research. Die sind wieder fleißig dabei, an Funktionen im Bereich der Grafik- und Bildbearbeitung zu basteln. Jüngst hat ja Photoshop CC ein Update bekommen mit so einer automatischen Verflüssigen-Funktion für Porträts, wo Adobe oder Photoshop dann automatisch erkennt, wo Gesichter sind. Und dann kannst du die einzelnen Gesichter durchgehen und kannst dann sagen, mach die Augen größer, mach die Augenbrauen niedriger oder breiter, Mund ein bisschen lächeln oder weniger lächeln und solche Dinge, Wangenknochen hoch und so. Da gibt es so verschiedene Regler und das setzt eine extrem gute Gesichtserkennung voraus. Und das haben die da drin und das funktioniert eben mal mehr und mal weniger gut. Ja, und nun geht man offenbar einen Schritt weiter in der Forschung, nämlich geht es ums Freistellen. Wenn man sich so ein Porträt vorstellt vor einem Hintergrund und man möchte jetzt diese Person freistellen, um den Hintergrund auszutauschen oder um den Hintergrund getrennt zu bearbeiten, dann geht das vor einem einfarbigen Hintergrund relativ leicht. Also ein neutral grauer Hintergrund ist da immer relativ zu bevorzugen. Wenn ihr jetzt aber ein Porträt habt, hier in dem Beispiel von einer Frau mit blauer Bluse vor einer grünen Bluse vor einer grünen Wiese oder eben ein blaues Jackett vor einem blauen Himmel, dann ist das Ganze schon etwas schwieriger. Und gerade bei der Wiese mit vielen Details und die Bluse hat auch noch Details, wird das für einen Automaten eigentlich fast unmöglich. Dann kann man da von Hand anlegen und dann eben so kleine Vektoren ziehen und sowas. Dauert relativ lange, wenn man da nicht so geübt ist. Ja, und es könnte sein, dass das demnächst automatisch funktioniert, denn man hat hier mit Hilfe, schreiben Sie, eines neuronalen Netzes, also das geht wahrscheinlich wieder alles in Richtung Deep Learning, hat man hier Personen automatisch erkannt in diesen Porträts und dafür, dass es ein Automatismus ist, ziemlich gut freigestellt. Das ist zwar hier in diesen Demos, wenn man ganz genau hinguckt, noch nicht so hundertprozentig perfekt. Manchmal gehen so feine Haarsträhnen verloren oder es schimmert noch so ein bisschen Farbe durch. Aber das ist also um Längen besser als jede automatische Maske, die ich bisher so gesehen habe. Bin mal gespannt, wohin da die Reise geht.
Immer mehr ab in die Richtung. Also erinnerst du dich an diese Realtime-Echtzeit-Gesichtsverzerrungen?
Ja,
wo du einem Menschen, der sich quasi im Video bewegt, deine eigenen Gesichtszüge, deine eigenen Mundbewegungen und sonst was aufprägen konntest?
Haben sie Putin lächeln lassen.
Zum Beispiel. Das fällt mir dazu ein. Also es geht halt immer mehr und es wird immer drastischer, was so mit diesen Machine Learning-Geschichten mittlerweile geht. Ich bin da sehr, sehr beeindruckt.
Ja, vor allen Dingen das Tempo scheint gerade ein bisschen anzuziehen mit den Techniken, die da kommen. Also entweder haben sie lange gewerkelt im Hintergrund oder es hat halt irgendwie einen Durchbruch gegeben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, ja. Wie sieht's denn aus mit dem Fotoverbot am Strand? Ist das vielleicht dazu gedacht, dass wir dann hinterher nicht Fotos machen und dann die Gesichter automatisch verzerren oder austauschen? Oder womit?
Ich weiß nicht. Ich fand's zumindest insofern bemerkenswert, dass halt die Ostseegemeinde Boltenhagen aus Nordwestmecklenburg hat ein Fotografieverbot am Strand erlassen. Ich lese hier vor, Urlauber werden mit Hinweistafeln aufgefordert, mit ihrer Kamera oder ihrem Smartphones keine Bilder zu schießen. Mhm.
Können sie das denn? Ist das ein Privatstrand?
Ich weiß es nicht, ob die da die Möglichkeit haben. Es geht halt darum, dass, es wird gesagt, die Schilder seien ein freundlicher Hinweis, die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte auch am Strand zu respektieren.
Also es geht dann, ja, also wenn du da Fotos von deinen Kindern oder deinem Hund oder vom Sonnenuntergang machen willst oder deinem Segelschiffchen, ist es wahrscheinlich egal, sondern sie wollen jetzt verhindern wahrscheinlich, dass du da Street-Fotos am Strand machst.
Schön ist aber dann, also ich lese weiter, Urlauber wollen Strandfotos als Erinnerung für zu Hause, sagt Olaf Dose-Mikeley, Herr Tourismusdirektor in Grömitz, Ostholstein. Er sagt, das gehört doch zum Urlaub. Tolle Strandfotos, die im Netz verbreitet würden, hätten sogar einen idealen Werbeeffekt für seinen Ort. Zitat, bitte bei uns so viel fotografieren wie möglich. Also, ja. Da steht Aussage gegen Aussage oder Meinung gegen Meinung. Tja.
Fotoverbot am Strand.
Na gut. Fotoverbot am Strand. Nur so eine kleine Meldung am Rande.
Dann haben wir noch eine kleine Meldung, gar nicht mal so am Rand, und zwar von Michael. Der schreibt nämlich für die Adobe Rand-Ecke das neue Photoshop, und zwar das Update 2015.5 ändert den App-Namen und das Verzeichnis von Photoshop.
Ja.
Dann ja. Weiß jetzt nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich habe
Bei mir hatte nicht. Das tatsächlich die Auswirkung, dass irgendwie ein Shortcut nicht mehr funktioniert hat. Also dann musste ich den wieder anpassen. Ich habe es jetzt auch nicht genau nachvollzogen, was da jetzt genau geändert wird, aber ist natürlich für Leute, die da jetzt irgendwie hochgradig automatisieren mit irgendwelchen Skripten arbeiten oder sowas, ist es natürlich zum Kotzen, wenn plötzlich ein App anders heißt als vorher oder
verstehe.
Plötzlich in einem anderen Verzeichnis steht als vorher, weil dann irgendwie das Zeug halt auf die Schnauze fallen kann, wenn es um irgendwelche Pfade geht. Also eigentlich tut man das nicht.
Ich hatte mal so am Rande irgendwie verfolgt, dass irgendwelche Plugins auch mit Lightroom dann nicht mehr funktionieren. Vielleicht spielt das in dieselbe Richtung.
Kann sein. Ich habe jetzt... Also ich bin mittlerweile, was Adobe angeht, an dem Punkt, dass ich, wenn Sachen komisch sich verhalten, dass ich nicht mehr anfange, noch groß Ursachenforschung zu betreiben, weil entweder tun sie es nächste Mal wieder oder sie haben es komplett versemmelt und dann muss ich halt irgendwie einen Workaround finden. Aber du als Softwareentwickler, tut man das, dass man dem Kunden die Sachen plötzlich woanders auf der Platte ablegt und Namen ändert von ausführbaren Dateien? Tut man noch nicht, oder?
Ich finde es sehr ungewöhnlich, ja.
Also das ist eigentlich ein komplettes No-No. Das kannst du ja nicht auf nichts mehr verlassen dann.
Wenn du das mit einem Hauptrelease machst, also was weiß ich, wenn eine Version 2016 kommt oder 2017 kommt, dann würde ich sagen, naja, neue Version, neues Glück, da starten wir mal neu, Interface, API hat sich geändert, was auch immer. Aber wenn du so ein Punkt-Update machst, ich weiß nicht, was bei denen los ist.
Also ich finde das auch sehr, also ja, beunruhigend, ja, nee, mich, das ist eigentlich, also ganz Adobe ist eigentlich im Moment beunruhigend. Bitte, 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 liebe Affinity oder Serif-Dingens, bringt Affinity, wie nennen sie es dann? Sie hatten das Affinity Designer und Foto. Affinity...
Weiß ich nicht mehr. Aber sie wollten so eine Bildverwaltung machen.
Ne? Ja. Also das macht doch bitte mal ganz schnell, dass euer Lightroom-Konkurrent fertig wird. Das ist der einzige Weg, dass Adobe in irgendeiner Form da noch irgendwas ändert, ist, wenn sie merken, dass sie in die Fälle wegschwimmen. Und das geht nur, wenn Konkurrenz da ist. Also viel Konkurrenz ist gut, speziell Konkurrenz im Bereich der Fotobearbeitung.
Tja, so schaut's aus. War das schon dein Rand?
Ja. Nee, ja, das ist eher so eine Resignation. Das ist eher so ein.
Die Adobe-Resignation.
Ich gebe auf. Wobei, manchmal entzücken sie mich ja dann auch wieder. Das ist ja das Gemeine an der Sache. Ich muss ja auf der einen Seite muss ich ranten, weil die Qualität halt so von Installern und solchen Geschichten irgendwie leidet, aber ich habe auf der Lofoten-Tour natürlich wie immer unterwegs Bilder bearbeitet und auch viele Bilder geschossen. Und wenn du dir so diese Landschaft anschaust, da ist natürlich fast schon nicht zu vermeiden, dass der Panoramafinger zuckt. Dass du einfach sagst, oh, das ist ja so, wow, und die Weite, und da mache ich jetzt mal, was weiß ich, 10 Bilder draus. Also Kamera, Hochkant und dann klick, 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 klick mit entsprechend Overlap und mit festem Weißabgleich und mit fester Belichtung, damit die ja nachher auch alle schön sich zusammenrechnen lassen. Und Lightroom macht das ja mittlerweile. Also da werden ja mittlerweile Bilder zum Panorama direkt aus Lightroom rausgerechnet. Und das funktioniert auch erstmal ganz gut. Sogar so weit, dass du da einstellen kannst, wie viel die Ghosting gemacht werden soll. Also falls sich was im Bild bewegt hat, falls da Leute unterwegs waren, sich bewegt haben. Oder bei so Bildern vom Meer natürlich, ne, da vorne schwappt's und dann machst du drei Bilder und dann hast du drei unterschiedliche Wasseroberflächen vorne. Und da hilft dir dann das Tool auch einigermaßen ordentlich, dass das irgendwie zusammenpasst. Also das funktioniert schon ganz gut. Und ein Feature, was ich irgendwie wusste, ja, das gibt's, aber was ich bisher noch nicht benutzt habe, habe ich jetzt entdeckt.
Nämlich?
Und das heißt auf Englisch Boundary Warp oder auf Deutsch Randverkrümmung. Das klingt jetzt ein bisschen ungesund. Das klingt wie Herr Doktor, ich habe eine Randverkrümmung.
Das ist zwar eine gute Übersetzung von Boundary Warp, aber Boundary Warp klingt irgendwie so nach Star Trek und Randverkrümmung klingt so ein bisschen nach Schaden.
Also, ich will jetzt mal ganz kurz dieses Feature vorstellen, weil das hat mich schon wieder so ein bisschen fast versöhnt mit dem letzten Rant. Ja, und zwar hast du bei Panorama immer das Problem, du hast natürlich erstmal eine klapprige Kante, kann man mal sagen. Also du hast da irgendwie fünf und die sind alle nicht exakt gleich hoch und vielleicht hast du beim einen oder anderen nochmal die Kamera ein bisschen gedreht und was kommt raus? Es fehlen halt irgendwie noch Pixel in den Ecken und so weiter.
Ja, das hast du ja sowieso dann durch die Perspektive, die ja dann im Panorama wieder glatt gezogen wird, dann hast du die Ecken gehen sowieso ein bisschen enger zu.
Ist die Frage, ob du jetzt zylindrisch rechnest oder sphärisch rechnest? Also
das kannst du, glaube ich, bei Leitung gar nicht mehr einstellen.
Unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten kannst du einstellen.
Ich meine, bei dem Update haben sie es rausgenommen, oder?
Nö, ich habe das.
Oder haben sie die Automatik rausgenommen? Also das kann sein. Ich glaube, die Automatik hat immer zylindrisch genommen oder so. Irgendwie hatten sie da mal ein Problem mit.
Ist egal. Auf jeden Fall hast du immer irgendwie fehlende Pixel in der Ecke und jetzt hast du zwei Möglichkeiten bisher gehabt. Und zwar konntest du entweder crop. Dann verlierst du halt eine Menge, je nachdem, wie groß die Ecke da fehlt. Oder du konntest irgendwie das Ganze mit dem Klonstempel aufzufüllen in Lightroom oder sogar noch nach Photoshop gehen, falls du das auch noch hast und dann entsprechend hier mit Content Aware Fill dann.
Das wäre so der klassische Weg gewesen, ja.
So Himmel reinfüllen und so weiter. So weit, so gut. Was macht Lightroom mit Boundary Warp? Ja, sie lassen dich die Ecken füllen. Und zwar machen sie so, dass sie diese, der Randverkrümmung trifft's eigentlich ganz gut, weil wenn man das mal benutzt, das Feature, dann passiert genau das. Das ist ein Slider. Und wenn man den, je weiter man den nach rechts zieht, desto mehr verbiegen sich die Ränder so, dass sie dann die Ecken ausfüllen.
Und die werden so nach oben und unten gezuppelt, so wie so eine Tischdecke.
Die werden
Tischdecke.
So ein bisschen verlängert und genau.
Oder so ein Spannbettlaken heißt es, so ein bisschen in die Ecken geschubst.
Spannbettlatschen?
Ein Spannbettlaken.
Jedenfalls ist das ein Feature, was bei meinen Landschaftsaufnahmen, die ich gemacht habe, unglaublich gut funktioniert hat. Also da sind dann oben in den Ecken eben irgendwie Stücke vom Himmel, die fehlen und unten in den Ecken irgendwelche Stücke vom Berg, die fehlen. Mhm. Und da kann man ja dann bei dem Slider mal ziehen und gucken und dann wird das so hingebogen und verkrümmt und dann ist das eigentlich so beim Panorama, es ist nicht schlimm, wenn sich dann alles so ein bisschen verkrümmt. Das hätte ich vorher zum Beispiel, ja, das funktioniert. Ja, also bei mir hat es funktioniert.
Jetzt erzähl mal weiter.
Das hätte ich vorher habe ich teilweise vorher dann auch sogar in Photoshop gemacht, dass ich das Bild dann verflüssigt habe und dann eben diese Ränder so ein bisschen hochgezogen habe, dass die Kanten dann Ecken dann gefüllt sind. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das irgendwie in einem Kontext macht, wo die Linien gerade sein müssen, so Architektur zum Beispiel, dass das dann komplett scheiße aussieht.
Ziemlich scheiße aus, kann ich dir sagen.
Also Ich
hab's selbst nicht, weil es ist nur in der CC-Version drin. Die Standalone-Version, die 6, hat es nicht.
Okay.
Ich habe aber Videos davon gesehen, wo Leute das ausprobiert haben. Und genau das, also wenn du Hamburg-Speicherstadt Panorama machst und machst dann Boundary Warp, dann ist das
vergiss es. Das ist moderne Kunst.
Das ist eher so sehr zerlaufen, so macht dann nichts. Ja. Oder auch wenn du halt, wenn du bestimmte Panoramen von Landschaft hast und hast da bestimmte Hügelketten oder sowas und die werden plötzlich hochgezogen und sehen dann aus wie irgendwie ein steiler Berghang, das ist dann auch nicht mehr schön. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, was es für Motiv ist und wie die Ränder da beschaffen sind.
Und klar geht das nicht mit jedem Bild gut und wenn man sich da in irgendeiner Form wenn man die Kamera jetzt immer nur wie wild gewackelt hat, dann kann der auch keine Wunder vollbringen. Ganz sicher nicht. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man sich da ein bisschen anstrengt und vor allem eben das Subjekt, also das Genre funktioniert, nämlich in der Landschaft funktioniert es halt einfach, dann klasse, fand ich richtig gut. Hat mir
was
an mich mehreren halt wundert, Stellen einfach richtig viel Platz gerettet im Panorama.
Was mich halt wundert, sie haben ja die Funktionalität des Content-Aware-Fills. Die haben sie ja. Die könnten sie ja hier auch optional anbieten und sie könnten sie ja auch dort anbieten. Es gibt ja noch eine Stelle, wo du so weiße Kanten kriegst, nämlich wenn du eine Perspektivkorrektur machst bei einer normalen Aufnahme. Da kannst du diese Upright-Funktion benutzen oder du gehst manuell an die Schieberegler und kippst das Motiv. Und dann kriegst du auch weiße Ecken und dann gibt es die einzige Chance, diesen Constrain Crop, also dass die weißen Ecken halt weggeschnitten werden, dann verlierst du auch Bildinformationen. Und da wäre natürlich entweder diese Funktion, dieses Boundary Warp, die Randverkrümmung, kann je nach Motiv interessant sein dabei. Oder eben so ein Content-Aware-Fill. Und letzteres gibt es eben gar nicht im Lightroom, leider, noch nicht. Und die Randverkrümmung gibt es meines Wissens bei dieser Perspektivkorrektur nicht. Naja.
Ich bin gerade mal was am Gucken hier.
Oder kannst du das mit einer Perspektivkorrektur dann auch zuppeln, weil der Regler dann offen
ist? Nee, offensichtlich nicht. Offensichtlich nee, nicht.
Nur beim Panorama, ne? In dieser Panorama-Funktion.
Das gibt's wohl tatsächlich nur in der Panorama-Funktion.
Naja, ist ja noch Zeit fürs nächste Update, ne?
Gut, das ist ja natürlich auch mittlerweile tatsächlich so ein bisschen gefühlt die Strategie, dass man halt Features nur so tröpfchenweise weitergibt und dann müssen die Leute die nächste Version kaufen. Also auch deshalb, Zerif, macht mal was, tut mal was.
Der Jochen schreibt übrigens im Slack, oh, ich muss den Updater updaten. Also es geht hier um Lightroom. Das Update für den Updater bietet, Zitat, Hilfe zur Behebung des Fehlers wegen eingeschränkten Zugriffs. Und er kommentiert das Ganze mit immerhin ein schöner Konjunktiv. Man muss ja auch mal die schönen Seiten sehen.
Ja, den Updater updaten habe ich jetzt auch schon weiche nicht mehr gemacht. Vielleicht, das mache ich dann während der nächsten Sendung. Schauen wir mal, was dann passiert.
Dann apropos schöne Seiten sehen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn die Sendung wird auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Und da haben wir ja Seiten von euch schon bekommen und haben uns die mal angeschaut, die ihr mit Jimdo gebaut habt. Unter anderem auch eine von Kai aus Kiel. Und da hatten wir ein paar Tipps gegeben, was man da besser machen könnte. Und da hat er hier geschrieben, Moin Boris, Moin Chris, ich möchte mich nochmal recht herzlich für euer Review in der Folge 413 bedanken. Ich habe nun hoffentlich alle Kritikpunkte ausgemerzt und kann euch meine verbesserte Seite vorstellen. Darüber hinaus danke ich euch für die vielen Jahre Happy Shooting. Der ganz normale Wahnsinn Woche für Woche. Aber ich glaube, als Hörer muss man auch bekloppt sein. Besonders, wenn man seine Lebensgefährtin und seine Kollegen dazu zwingt, manchmal zuzuhören. Auf jeden Fall, haltet die Ohren steif, macht weiter so. 3, 2, 1, Happy Shooting. Euer Kai aus Kiel. Ja, und der hat die Webseite kaikofoto.de. Ja, und ich muss sagen, die sieht jetzt richtig schön aufgeräumt aus. Du hast beim Kontakt nicht mehr, weiß nicht, ob er das war, der da diese Captures drin hatte, jedenfalls sehe ich da keine mehr. Du hast im Impressum jetzt eine E-Mail-Adresse, die ich auch mit Copy-Paste einfach übernehmen kann. Sehr schön gemacht. Und
vor allem wirst du gleich von vornherein mit Fotos begrüßt. Das finde ich gut. Du öffnest die Seite und es schaut dir gleich eine Dame in einem Flugzeug entgegen und dann kannst du runterscrollen und siehst irgendwie einfach Bilder und dann lädt es sofort zum Klicken ein, sofort zum Erforschen ein und das finde ich gut.
Ja, also sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ja, und so eine Seite oder ähnliche kann man bauen und kann das wie der Kai machen, mit der kostenlosen Version einfach mal starten.
Habe ich gar nicht gemerkt.
Das ist nämlich so. Das siehst du, wenn du ganz runter scrollst, gibt es einen kleinen Hinweis und beim Impressum gibt es
nicht bei Kai, der hat aber eine vollwertige Seite mit eigener Domain.
Bei Kai...
Nee, das ist schon die,
so, okay.
Ist schon die volle Version.
Dann hat er schon die volle Version, alles klar. Hab ich das verwechselt, sorry Kai. Ja, und was Jimdo gemacht hat, Chris, das hast du letztes Mal erzählt. Sie haben jetzt viel auf responsive umgestellt, sie haben die Designs überarbeitet und vor allen Dingen, was sie gemacht haben, sie haben jetzt solche, ja, wie soll man das sagen, so richtige Design-Sets. Das heißt, wenn man sich jetzt für so ein Design entscheidet, dann kriegt man je nach Seitentyp schon verschiedene Versionen vorgeschlagen. Also Beispiel, ihr wollt sagen, ich will jetzt hier eine Startseite haben, das ist okay, und jetzt will ich eine Unterseite haben, da möchte ich Bilder und Text zeigen. Und dann kannst du so aus einer Kategorie auswählen und kannst sagen, okay, wie viele Spalten sollen es sein, soll das Bild links oder rechts sein? Und das sind nicht einfach nur so Module, die man da reinklatscht, sondern die ganze Seite ist dann schon vordesignt. Und dann kann man eben auch mal, ohne das ganze Layout zu tauschen, nur das Layout von einer bestimmten Unterseite einfach mal ändern und das ein bisschen anders aussehen lassen, weil es dann vielleicht besser zum neuen Inhalt passt. Das fand ich ganz gelungen. Also die sind da fleißig am Schrauben. Ich habe auch neulich wieder einen Changelog gesehen auf der iPhone-App. Man kann ja fast alle Aspekte von der Webseite auch unterwegs mit Android und iOS bearbeiten, mal schnell einen Text oder ein Bild drauf machen oder was korrigieren, Links ergänzen, Beitrag schreiben und, und. Und da haben sie jetzt wieder neue Module reingebaut. Da gehen jetzt Dinge, ich habe jetzt leider vergessen, welche es waren. Man kann die Changelogs ja jetzt nicht mehr nachträglich auf dem iPhone sehen. Ich weiß nicht, ob es die Galerien waren oder so. Irgendwas kann man jetzt direkt auf dem iPhone bearbeiten, was vorher nicht ging. Also die sind da richtig fleißig am Ausbauen. Und das war halt dieses Feature, was ich besonders toll fand, dass das alles so am Smartphone geht. Ziemlich coole Sache.
Tja.
Ja, und dann haben wir noch einen Rabatt, ne? 50 Euro gibt's auf die Pro-Pakete.
15 Euro. 50 wäre richtig viel.
50 wäre auch cool, ne? Da müssen wir mit Jimdo reden. Also 15 Euro gibt's auf die Pro-Pakete mit welchem Code?
Mit dem Code Belichtigung.
Belichtigung. Kein Schreibfehler, heißt so.
Ja, danke Jimdo für die Unterstützung.
Ja, sehr cool.
Und nu?
Achso, ein Fotofund der Woche.
Haben wir nicht.
Haben wir nicht?
Gab's nix.
Ja, also so, was weiß ich, irgendeine normale kleine Kompaktkamera oder ein Stativ, was so viel Euro kostet, wie die Sendung jetzt nur Nummer hat, aber das wollen wir ja nicht machen. Dann würde ich sagen, lass uns gleich zum Review kommen. Was haben wir denn auf Twitter? Da hatte schon vor längerer Zeit der Moritz geschrieben, Einstieg mit dem Grafiktablett. Wo setze ich es am besten ein? Wacom Intuos 3. Ja, was heißt Einstieg? Also wenn du es schon hast, dann wirst du ja einen Grund haben, warum du es dir geholt hast. Ansonsten hatte ich mir mal eins geholt für Retuschearbeiten in Photoshop. Das geht nämlich sehr, sehr gut. Da hatte ich dann die Intensität des Pinsels auf die Druckstärke gelegt und dann konnte ich eben durch ganz sanftes Streichen mit dem Stift über die Oberfläche eben so ein ganz bisschen Kontraste zum Beispiel setzen oder Dodge-and-Burn-Geschichten machen. Das ging ganz gut. Lightroom unterstützt das auch. Die Pinselfunktion unterstützt auch Wacom, diese Druckstufen. Aber ich fand es in Lightroom, zumindest auf meinem damaligen Rechner, etwas sehr zäh, weil einfach auf die Stiftfunktion von Lightroom etwas zäh war. Mit den neuen Rechnern habe ich es jetzt gar nicht mehr ausprobiert, weil ich es inzwischen kaum mehr brauche bei der Art und Weise, wie ich eben meine Bilder bearbeite. Aber dafür geht das eigentlich ganz gut. Das sehe ich viel so bei Photoshop-Retusche-Geschichten.
Ne?
Benutzt du dein Tablet noch?
Nö. Also nicht mehr, um Bilder zu bearbeiten. Also auch wenn ich unterwegs bin oder so, ich habe meinen Laptop dabei. Das Touchpad auf dem MacBook Air ist klasse. Also die Mac Touchpads sind klasse. Mhm. Das reicht mir vollkommen aus.
Jo. So schaut's aus. Aber Intuos 3 ist ein tolles Ding. Also
ist schon klasse, aber den Schreibtischplatz habe ich gar nicht.
Das wird alles voll. Helios 03 fragt, NASA-Fotos vom Pluto. Wie lichtschwach ist er? Wie werden diese Fotos realisiert bei dieser Geschwindigkeit? Belichtungszeit? Ja, also ich habe mal in die EXIF-Daten geguckt und...
Nee, hast du geguckt, echt?
Nein, keine Ahnung.
Müsste man mal... Ist jemand dabei von der ESA, NASA oder so, der das vielleicht mal hier in die Kommentare schreiben könnte? Also das ist ja die Folge Nummer 464.
464.
Und schreib doch mal irgendwie ein bisschen was rein. Also mich würde es auch interessieren. Aber ich vermute mal, dass das so eine Kombi ist aus ISO und Belichtungszeit und Blende. Wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, was da für eine Kamera in dieser, wie heißt sie, Juno-Sonde drin ist.
Eine Juno ist jetzt die zum...
Ach, Juno ist jetzt ja beim...
Beim Jupiter, ne?
Beim Jupiter, genau.
Genau.
Weil da draußen ist tatsächlich nicht mehr so viel Licht, weil das ist sehr weit weg von der Sonne. Das, ja. Vielleicht muss man die Sonne ein bisschen heller drehen.
Tja, keine Ahnung. Also ich kann es nicht beantworten, wenn wir jemanden haben, der es kann. Ab in die Kommentare. happyshooting.de Folge 464. Vielen Dank dafür. So, und Basti fragt, habe seit einer Woche eine Faller Großformat 5x7. Leider ist der Verschluss kaputt. Reparieren lassen? Und da ist noch ein Foto dabei.
Ist ein hübsches altes Stück.
Auch richtig schön aus Holz. Mhm.
Also also ich weiß nicht, die heutigen Großformatkameras kommen ja eher so im Bereich 4x5 Zoll daher. Das heißt, 5x7 ist heute schon eher exotisch als Format und du wirst mit Sicherheit auch eine sehr eingeschränkte Auswahl an Filmen haben, die du dafür noch bekommen kannst. Außerdem noch die Frage, das Objektiv sehe ich gerade, das ist so ein Barrel-Objektiv mit Einschubblenden. Hast du noch die Blenden? Weil das wäre auch noch so eine interessante Zusatzinfo. Ansonsten, ja, reparieren lassen oder nicht, das ist tatsächlich die Frage. Ich muss gerade mal gucken, was ist denn das hier für ein Verschluss? Das ist so ein Verschluss habe ich noch nicht gesehen.
Ich finde das gerade interessant, dass es überhaupt einen Verschluss hat. Weil bei diesen alten war das da nicht so, dass die Filme sowieso so lichtunempfindlich waren, dass man das vorne einfach den Deckel abgenommen hat und wieder draufgesteckt hat.
Ja, das kommt dann ganz drauf an. Ich glaube, dass die Kamera wahrscheinlich aus einer Zeit stammt, wo das irgendwie ein bisschen besser wurde und ein bisschen schneller vom Bild her. Aber den Verschluss habe ich so noch nie gesehen. Das ist eine Holzkiste mit zwei Zahnrädern, an denen man wahrscheinlich Belichtung irgendwie einstellen kann. Ja, nee, Verschlüsse gab es schon, auch damals schon. Also zum Beispiel habe ich mich jetzt gerade mit beschäftigt, gab es zum Beispiel den Packard-Verschluss oder Packard-Verschluss. Das ist der, wo das Bulb herkommt. Also das sind so pneumatische Verschlüsse mit so einem Gummiball, den man dann zusammendrückt und dann wird der pneumatisch ausgelöst und macht dann so ein Shutter auf. Mhm. Aber das hier scheint was anderes zu sein. Ich persönlich würde jetzt einfach mal würde das Ding einfach mal aufschrauben und reingucken.
Ja, ist halt die Frage, was da drin ist. Ne? Ich meine, und wer würde sowas reparieren? Bringt man sowas dann zum Uhrenmacher oder was macht man
wahrscheinlich?
Damit? Weil das wird eine relativ simple Mechanik sein, schätze
ich. Das ist eine Uhrenmechanik da drin. Ich würde tatsächlich mal das Ding aufmachen. Also man kann ja vorne das Objektiv abnehmen. Das ist da nur so rangeflanscht. Und dann sehe ich hier auch Schrauben auf dem Foto. Also das ist mit Sicherheit aufmachbar. Mhm.
Ja.
Übrigens, der ganz kurz nochmal zurück zu Jochen, der den Updater von Adobe abgedatet hat mit dem schönen Konjunktiv.
Ja.
Er schrieb gerade, jetzt ist das Adobe Extension Manager BridgeTalk Command Line Tool abgestürzt.
Ja, er sagt, aber es hat im Sterben liegend anscheinend noch sein Ziel erfüllt, der Updater ist wieder up to date.
Adobe.
Das ist alles so toll.
Das tut mir das. Ach, Adobe. Adobe, ihr seid goldig. Ihr seid echt süß.
Na gut, das war's auf Twitter. Also was willst du sagen? Reparieren lassen? Ja, ne? Wenn man so ein Schmuckstück noch
stehen hat. Nein, ich würde sie erstmal selber aufschrauben und reingucken.
Ja, vielleicht
ist also das total einfach.
Vielleicht statt reparieren, aber auf jeden Fall reparieren. Also
ja, natürlich. Mit aufmachen, ein bisschen mit Spiritus die Zahnräder reinigen, ein bisschen Graphitpulver rein, Vorsicht. Das ist wahrscheinlich nur alt und verdreckt. Oh, Bernd sagt übrigens im Chat, dass bei Pluto nur noch ein 5... Bei Pluto kommt nur noch ein 5/1500 an Sonnenlichtintensität verglichen mit der Erde an.
Mhm.
Ja,
1500.
Musst du halt entsprechend besser belichten. Oh, und dann schreibt, das sind sowieso Scanning-Kameras mit wechselnden
eventuell,
Farbfiltern.
Eventuell.
Eventuell.
Ja, wir wissen es nicht. Bei Twitter war es das.
Wer eine Sonde zum Pluto kriegt, kann auch Mathe.
Mhm.
Das schaffen die.
Ja, also die schätzen immer über einen groben Daumen und kommt dann immer ungefähr hin. Google Plus haben wir von...
Nichts über einen groben Daumen, aber ganz sicher
nicht. Meinst du nicht?
Juno hat
doch auch um eine Sekunde verfehlt.
Das ist nicht grober Daumen, das ist Blatt Papier, Dicke. Das ist nichts.
Weiß ich doch.
Boah, du bist mir einer.
Was denn? Ich mach doch nur Spaß.
Google Plus hat genau einen Kommentar. Und zwar, welche spezifischen Fähigkeiten habt ihr durch eure Fotografie in all den Jahren erworben? Gutes Licht zu erkennen.
Ich wollte gerade sagen, Licht sehen.
Licht sehen.
Das ist definitiv etwas, auf das ich jetzt sehr, sehr intensiv gucke. Auch wenn ich nur im Urlaub mir irgendwas anschaue und mir irgendwelche Schlösser anschaue oder durch Häuserschluchten durchgehe, dann sehe ich natürlich die Häuser und so. Und ich sehe vielleicht auch mehr Details als früher, weil man dann doch genauer hinschaut. Kommt mir manchmal so vor, ich kann mich aber auch täuschen. Aber was ich auf alle Fälle genauer sehe, ist Licht. Licht und Schatten. Was ich früher einfach als schöne Stimmung wahrgenommen habe, so jetzt gefällt es mir. Und jetzt schaue ich da schon etwas genauer hin und weiß dann auch, warum. Und zückt dann manchmal auch schon intensiv die Kamera und muss dann ein Bild davon machen.
Ja. So, im Slack auf dem Kanal HS Fragen fragt der Jürgen, hallo, habe neuerdings folgendes Problem mit Lightroom und Photoshop. Und zwar, wenn ich aus Lightroom ein Foto in Photoshop übergebe, bearbeite und dann speichere, wird es nicht wie gewohnt automatisch in Lightroom mit dem Original gestapelt. Erst nach einem Synchronisieren des Ordners habe ich wieder das bearbeitete Foto in Lightroom. Habt ihr eine Lösung für mich? Also eigentlich sollte, wenn du aus Lightroom ein Foto öffnest in Photoshop, also ich mache mal Rechtsklick, Edit in Photoshop, dann wirft er das nach Photoshop rüber. Ich tue das jetzt hier mal live. Mhm. Und dann bearbeite ich das ein bisschen.
Hast du in den Einstellungen das Stacken aktiviert? Weil wenn du das nicht machst, also schreibt er hat es aktiviert, aber Frage an dich, Chris, hast du das jetzt aktiviert? Weil ansonsten wirft er das nur in denselben Ordner.
Nee, speichern.
Was dann immer sehr lästig ist, weil es dann in der Sortierung am ganz anderen Ende vom Ordner liegen kann. Das ist auch mal doof.
Oh, Photoshop sagt, konnte nicht speichern. Could not save because of a disk error.
Was? Ups.
Wie bitte?
Da-da-da.
Was ist das denn jetzt? Ist das Adobe oder mein System?
Da-di-da-di.
Show in Finder.
Da-di-da-di.
Das ist meine Dataplatte.
Wir unterbrechen die Sendung für
die hat noch 1,8 Terabyte frei.
Das ist zu viel.
Das kann ja wohl nicht. Also bitte. Ich glaube.
Oh, ich habe mein Lightroom gestartet und es fragt: Help improve Adobe products. How likely are you to recommend Lightroom to a friend or a colleague? Extremely unlikely. Ah, ich drücke mal eine 2. Hm? Komm, 2 hier.
So, ich mache jetzt immer parallel auf meiner Datenplatte.
What would make you more likely to recommend Lightroom to others?
Nothing.
Improve quality and stability. Genau. And speed. Adobe may contact me. Jawohl. Sollen sie ruhig. Submit. Ihr Backen. So, wenn ihr mich schon nervt, wenn ich starte, dann kriegt ihr auch eine Antwort.
Glaubst du, die lesen das?
Nein.
Es ist doch unwahrscheinlich, dass sie das lesen.
Aber nicht unmöglich.
Hm. So. Meine Dataplatte sagt gerade, dass sie nicht repariert werden kann. Na gut, dass ich ein Backup habe.
Ups.
Upsala. Was ist denn da los?
Das ist ja nicht so schön.
Nö, das ist echt nicht schön.
Stack with Original habe ich hier aktiviert. Dann mache ich das mal schnell, ne?
Mach doch du mal das.
So, jetzt klicke schon
bei mir nicht klappt.
Ich klicke jetzt hier. Ach so, Photoshop hat er genommen, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Habe ich das noch installiert? Edit in. Photoshop. Dann machen wir das mal auf. ich bin jetzt in der Bibliothek, also nicht in einem bestimmten Ordner, sondern ich bin in der Übersicht mit allen Bildern. Das kann natürlich auch noch ein Unterschied sein, wenn man im Ordner ist. Ist jetzt die Frage, steht der Jürgen in einem Ordner oder vielleicht sogar in der Selektion? Also wenn du in der Selektion stehst, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein Problem besteht. Nö, hat er schon gesteckt und zwar noch bevor das aufgeht. Also noch bevor er Photoshop öffnet, ist es schon gesteckt.
Also Jürgen, das ist ein Problem, was wir nicht nachvollziehen können oder nicht reproduzieren können.
Da ist es schon gesteckt.
Hast du denn mal diese unter den Voreinstellungen das Thema Bearbeitung, externe Bearbeitung mit Originalstapeln weggehakt? Das wäre das Nächste, was ich tun würde. Mach mal das Häkchen weg, beende Lightroom, starte es nochmal neu, mach das Häkchen wieder hin.
Wäre ein Versuch wert, ja.
Gut. Der Heinzel Hamburg fragt, gab es schon einen Gewinner für die Manipulationsaufgabe?
Ich guck mal.
Ich guck auch mal. Unter Community, happyshooting.de unter Community Aufgaben.
Manipulation 460.
Ja. Genau. Ist schon lange durch. Dazu gehst du einfach mal auf happyshooting.de und dann unter Community gibt's eine Aufgabenrubrik und da gibt es dann Links zu allen Aufgaben, rückwirkend bis zur ersten.
Da siehst du aber nicht die Gewinner. Also,
ja. Nee, das nicht, aber das man zumindest, da steht zumindest, was wann irgendwie lief und so. Mhm. Und der Ralf fragt, gibt es bei Objektiven in Anführungszeichen natürliche Blendenöffnungen, die irgendwie besser sind als Zwischenstufen?
Nö, ist mir nicht bekannt. Nö.
Es gibt Blendenöffnungen und die haben alle in irgendeiner Form.
Sogar stufenlose Blendenöffnungen.
Gibt es. Es gibt verschiedene geformte Blenden, die mit verschiedenen Anzahlen an Lamellen teilweise unterschiedliche Formen machen. Also manchmal sind die ein bisschen eckig, manche sind runder. Die einzige, in Anführungszeichen, natürliche Blendenöffnung, die damit nicht kämpft, ist die weit offene Blende, weil da sieht man keine Lamellen mehr, sondern da ist dann das Objektiv.
Genau.
Der limitierende Faktor.
Das ist aber nicht zwingend immer die beste Einstellung, weil das häufig gerade bei sehr, sehr großen Öffnungen dann eher etwas zur, man sagt so verschönend, Weichheit neigt. Also die Detailschärfe ist dann nicht so hoch. Man kann verstärkt mit chromatischen Aberrationen rechnen und solche Dinge. Aber Bokeh, also der unschärfe Bereich, die Art und Weise, wie Glanzlichter gezeichnet werden, das ist bei Offenblende in der Regel am schönsten. Weil eben nichts im Weg ist. Aber sonst wüsste ich da nichts.
Jo. So, das war's bei HS Fragen.
Auf Facebook haben wir auch nichts.
Ja.
Dann haben wir's doch.
Dann haben wir jetzt noch zwei Aufgabengewinner zu ermitteln. Der erste ist die Aufhängen-Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die lief vom 2.6. bis zum 16.6. Mhm. Und hat 19 qualifizierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und so.
Dann mache ich mal die Seite auf. Aufhängen.
Was gibt's denn zu gewinnen?
Ich würde sagen, wir nehmen hier den FLM, den Kugelkopf, den man mit einem Drehrädchen zu einem Einwegeneiger machen kann.
Ah, okay.
Ziemlich heißes Teil. Wiegt auch ein bisschen was, also sollte nicht unbedingt auf so ein Killefitz-Stativ drauf, sondern das ist schon was richtig Reelles hier. Das ist ein CB308FT mit Aufnahmeteller. Klingt immer schön, ne? Ein Aufnahmeteller.
Aufnahmeteller.
Genau, das verlosen wir jetzt mal. Und was hast du gesagt? 19 Qualifizierte. Da haben wir eine 37.
Das ist so viel. Dann haben wir hier eine 13.
Oh, Volltreffer.
13 ist User Bonus 42, Titel
Kaltluftballon.
Was
ist denn ein Kaltluftballon?
Es ging dazu noch zu einem Heißluftballon. Ist ja mal spannend. Also, das ist irgendein Fest auf einer Wiese. Und da haben sie einen Korb mit einem darüber hängenden Ballon, so wie man sich das beim Heißluftballon vorstellt, aber der ist zu klein, dass der garantiert nicht den Auftrieb machen kann. Und deshalb hängt er an einem Kran. Und mit dem Kran werden die Leute dann hochgezogen.
Ist ja witzig.
Ja, warum auch nicht? Ja, das ist so ein bisschen Wimmelbild. So, Where's Waldo? Ne? Da kleine Menschen, die man suchen muss. Ja, das Subjekt ist relativ klar. Der Ballon, der da hängt, diagonal eben übers Bild der Kranwagen. Mir fehlt so ein bisschen die Ordnung im Bild, muss ich sagen. Also es ist natürlich schwierig, das aus der Position auch so zu fotografieren. Wäre ich wahrscheinlich anders rangegangen. Ich hätte möglicherweise von unten entlang des Kranz fotografiert oder so. Damit einfach das so hintergrundtechnisch ein bisschen aufgeräumt ist.
Ja, unten noch ein bisschen weg. Oder richtig abstrahieren, dass man nur den Ausleger vom Kran und diesen dranhängenden Ballon hat, so in groß, und sich dann fragt, wie weit geht der wohl noch runter? Weißt du, dass man das unten gar nicht sieht.
Ich glaube, das mal hier so mit der Hand. Ja, das wäre wesentlich sauberer.
Ne, dann hast du nur so ein...
Also, was ein bisschen zu der Unordnung beiträgt, ist dann auch, dass viele Dinge am Rand des Bildes halt abgeschnitten sind. Also unten zwei Leute, die abgeschnitten sind, rechts so ein Ballon, der abgeschnitten ist, links sind so lauter angeschnittene Leute. Ich habe da mal so ein Bild gemacht von Schwänen auf einem japanischen See, und da war es auch so, dass dann so rechts und links so ein jeweils noch so ein Viertel Schwan irgendwie ins Bild geragt ist, und da konnte ich die dann dank des ruhigen Hintergrunds am Rand einfach wegklonen, und dann sah das wesentlich aufgeräumter aus. Das geht aber hier ganz schlecht natürlich. Insofern, ja, also ein bisschen die Ränder beobachten, das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Bevor man abdrückt, einmal so um den Bildrand mit dem Auge gucken, was wo reinragt und was wo komisch abgeschnitten wird. Trotzdem hat der Würfel entschieden. Chris, du hast gewonnen mit dem Kaltluftballon. Ich finde den Ballon selber ja auch richtig klasse. Ne?
Das sieht lustig aus da, ja, wie der da so hängt.
Sehr schön.
Schreib mir eine Anschrift an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner aufhängen, wo ich den Kugelkopf hinschicken darf. Dann geht er dann die Tage raus. Übrigens Korrektur, Manipulationsaufgabe haben wir noch nicht aufgelöst, wollten wir auflösen, war aber die Klostergeister-Sendung.
Oh, dann muss die noch gemacht werden.
Da haben wir das nicht gemacht, das müssen wir mal für die nächste Folge uns vornehmen.
Ja, dann schreib das gleich mal rein.
Ja,
ich habe noch ein kleines Bild zu besprechen, und zwar von Ralf Üschner, die Nummer 12 bei uns, immer schneller heißt das. Ja, der hat was Hängendes genommen und der hat es tatsächlich abstrahiert und dann auch noch in ein, ja, wie nennt man das, wenn man vier Bilder in eins packt, so nebeneinander, ein Mosaik.
Ein Quadrichon.
Also auf jeden Fall hat er Folgendes gemacht, er hat einen Deckenventilator genommen, hat den direkt von unten senkrecht fotografiert, und während der so anläuft oder vielleicht auch während er sich dreht, mit verschiedenen Belichtungszeiten aufgenommen, sodass er auf einem Bild völlig scharf ist, auf dem nächsten Bild hat er schon so eine leichte Bewegung und bei den nächsten beiden Bildern dann noch mehr Bewegung drin. Und da schreibt er, die ersten drei Bilder habe ich am 6.6. aufgenommen, das letzte am 12.6. Aha. Ja, warum auch nicht? Ich meine, das ist ja auch so eine Position, das, die kann man wiederfinden.
Sieht man dem Bild nicht an.
Sieht man dem Bild jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen anderes Licht auf den Lampen. Aber gut, fand ich einfach so als Serie von verschiedenen Dingen, fand ich das ganz cool. Hat vor allem eben auch im Thumbnail ganz gut funktioniert, weil da musste ich draufklicken. Gut.
Schön.
Ja, dann haben wir noch eine Aufgabe.
Kalligraph-Aufgabe. Warte, lass mich mal kurz. Ich muss mal hier zurück zur Aufgabe. Gewinner ermitteln Kalligraph. Da. Kapitelmarke. Wie viel haben wir da? 15, ne?
Moment, ich bin gerade noch. Moment.
15 sehe ich hier. Jawohl. Und was verlosen wir da?
Wir haben hier noch ein Päckchen Bigger Picture Cards.
Sehr schön. Die machen Spaß.
Genau.
Ja, dann fange ich wieder an.
Nee, ich fange an.
Du hast gerade einen Gewinner.
Jetzt
will ich auch mal. 36.
Manu. Ich habe die 49.
Jetzt aber.
36.
Sag mal, der Würfel sind gezinkt.
Ich kann nur 36er würfeln. Die 75.
36.
Was?
Ich gehe gleich Lotto spielen.
Das ist gut. Du musst aber auf die 36 tippen. Das ist ein Zeichen. Das ist die 0, die 3.
Ah, das ist gut. Ich möchte noch mal zur Sicherheit. Moment. 47. Na gut.
Doch nicht Lotto spielen. Ja, die 3 ist der Kai. Der ist, glaube ich, auch live dabei. Ja. Sehr schön. Der Kai, der Kalligraph, der sich in seinem Klostergeister, in seinem kalligrafierten Klostergeister T-Shirt vor einem Rechner gesetzt hat mit einem Tablett, auf dem er nebendran hat irgendwas Handgeschriebenes und hat sich da verdient sich da irgendwie mit Zunge für Konzentration.
Achso, das Dunkelsackgesicht. Weißt du,
auf die Zunge dabei. Das ist quasi das Dunkelsackgesicht ohne Dunkelsack. Genau. Ja, ist, also so generell finde ich das Foto ganz klasse. Also es zeigt was. Es ist vermutlich so gestellt. Ich finde die Komposition so am unteren Rand ganz gut. Ich hätte aber hinten noch ein bisschen aufgeräumt, weil ich muss dauernd hinten auf dieses Fach im Schrank gucken, wo irgendwie, was ist da? Moment, ich zoome mal rein.
Hast du denn die Katze gesehen?
Ja, da ist eine Katze versteckt. Dann ist hinten im Schrankfach irgendwie, da ist es so das Fach, wo die ganze Unordnung reinkommt. Da sind irgendwelche Plastiksachen drin und so. Da hätte ich noch so ein bisschen Cleanup gemacht vor dem Bild. Weil das lenkt ab. Aber das ist okay, trotzdem, ne? Das ist
na klar.
So ganz sehr löblich, so eine Initiative, das
also
mal so.
Die Idee finde ich halt ganz schön. Also das ist, da steckt definitiv ein bisschen Arbeit hinter, das finde ich, sieht man schon. Und die Idee da wirklich mit so ganz altem Pergamentpapier, mit so einer steilen Handschrift. Und dann mit einem modernen Tablet an einem modernen Rechner quasi offensichtlich so etwas nachzuschreiben. Das ist so ein bisschen, ja, der Kontrast zwischen alt und neu. Sehr schön gemacht. Ja, also schick auch du eine E-Mail, am besten gleich an chris@happyshooting.de.
Genau, kriegst du Bigger Picture Cards oder du schlägst jemanden vor, weil der schreibt nämlich gerade, die hat da schon die Karten.
Ja, dann schick einfach eine Adresse, wo Chris die hinschicken soll.
Genau, schick mir einfach eine Adresse und dann geht das dahin.
Das ist ja generell,
jemand, der sich darüber freuen kann.
Das gilt ja hier generell, wenn ihr hier etwas gewinnt, das muss ja nicht eure Anschrift sein. Ihr könnt auch sagen, ach Mensch, das brauche ich gar nicht, weil ich habe eine Canon und keine Nikon oder umgekehrt oder ich habe schon ein Stativ. Aber ich kenne jemanden, dem würde ich das gerne schenken, den überrasche ich jetzt mal und dann gebt mir einfach die Anschrift.
Dann bitte warnt dann aber den oder die Empfängerin vor.
Dass es auch angenommen wird.
Das dann so, Leute, habe ich nicht bestellt.
Geh zurück.
Genau.
Ja, geht's halt zurück, behalte ich das. Pff. So ist doch das. Ja, schön. Hast du noch ein Bild?
Auch hier eins zum Besprechen noch zusätzlich. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. So lustig fand ich einfach so, weil es aus dem Spaßfaktor Kalligraph Nummer 12. Das ist Kalli, Leerzeichen Graph. Das ist einfach so ein Vogel, der eine Schreibfeder im Mund hängt und den er Kalli genannt hat. Also das so außer Konkurrenz, einfach weil ich es lustig fand. Und dann noch ein schönes Makro, sehr simpel, sehr einfach. Das ist bei uns hier die Nummer 4. Das ist eine Rotringfeder von Ralf.
Ein bisschen verklebt ist vorne.
Ja, die mal sicher irgendwie gereinigt werden muss. Aber ich fand das ganz nett, weil ich mag so Details. Also das kann man sehr schön angucken.
Mir hat ja unsere 1 ganz gut gefallen, und zwar von Karpaun, wenn der Kalligraph den Rasen mäht. Und dann siehst du ihn, wie er mit einem Elektrorasenmäher über seinen Rasen zieht. Da ist am rechten Bildrand, ist ein querformatiges Bild. Und von links nach rechts ist mit dem Elektrokabel des Mähers der Schriftzug Hallo in den Rasen gelegt. Weil als Kalligraph kannst du natürlich nicht einfach nur mähen. Da muss man natürlich auch schreiben.
Genau.
Fand ich eine sehr schöne Idee.
Schöne Idee. Ja, dann sind wir ja, was die Besprechungen angeht, durch. Nächste Woche besprechen wir dann die Manipulationsaufgabe.
Da haben wir noch ein
Geräuschrätsel. Wir müssen nur noch das Geräuschrätsel auflösen.
Mach
das nochmal, das klang lustig.
Das kommt von Frank und klingt so. Ja, der Frank schreibt, moin ihr beiden, anbei die Geräuschkulisse meiner allerersten digitalen von 2002. Während der Aufnahme wurden keine Tiere gequält oder getötet.
Fujifilm Feinpix F601.
Ja, und das ist der Sound einschalten, Zoom auf längste Brennweite, Autofokus und auslösen, Zoom auf kürzeste Brennweite, Autofokus und auslösen und natürlich ausschalten. Ja, wie du schon gesagt hast, es handelt sich um eine Fujifilm F601 Zoom. Selbst zu der Zeit hat Fuji schon mit Alternativen zum herkömmlichen Bayer-Sensor gearbeitet. Der Objektivschutz ist ein massiver Metalldeckel, unschwer in der Aufnahme zu hören. Besonders gut gefiel mir damals das im Hochformat gebaute Gehäuse. Das entschieden mir Fläche zum Anfassen und Halten der Kamera bot.
Ist dir das aufgefallen, dass du am Anfang der Digitalzeit doch sehr, sehr viel experimentiert wurde mit anderen Gehäuseformen? Da sind die ja komplett von abgekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also da hatte man schon den Eindruck, dass sie jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine digitale Ära. Gerade zu der Zeit, die ersten hatten ja auch keinen Spiegel, also einen Spiegelreflex gab es ja nicht digital. Da hatte man keine Notwendigkeit für den Spiegelkasten und damit war die Notwendigkeit für diese ganz spezielle Bauform auch nicht mehr gegeben. Und da hätte man wirklich alles bauen können und man hat es auch streckenweise versucht. Hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Gab ja auch so Kameras, wo das Zoom dann so hochformatig ins Gehäuse eingebaut war und über einen Umlenkspiegel dann rausgeguckt hat und solche Sachen, um dann sehr kompakt auch starke Zooms zu verbauen.
Ja, naja. Ist interessant, wie sich das alles so ein bisschen wieder zurückgewandelt hat.
Ja.
Bis auf so Sonderkameras. Ich meine, wenn du dir heute so diese 360-Grad-Videokameras anschaust, die haben natürlich alles andere als normale, in Anführungszeichen, Formfaktoren. Aber so bei den
spezielle
Fotokameras.
Aufgabe, spezielle Formen.
Mhm. Ja.
Ja, Fotokameras, alles Retro-Design.
Ne? Ja, ist ja auch nicht schlecht anzufassen, so.
Ja, weiß ich nicht. Also manche Kameras, also auch die Olympus, die ich habe, die könnte gerne auch ein bisschen von der Ergonomie und so, könnte die noch was von was lernen. Aber dann sieht sie natürlich nicht mehr so schick aus. Dann sieht sie halt wieder rundgelutscht aus.
Ach ja.
Wer das eine will, muss das andere mögen. So ist das halt. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Shownotern.
Ja, wir bedanken uns bei dem Sebastian, dem Kai, dem Ralf und ich glaube, der Jürgen ist dann auch noch irgendwann dazugekommen. Also wir haben volle Hütte im Slack-Kanal für die Shownoter. Geht's ab. Und wir freuen uns ganz, ganz kräftig drüber.
Super.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins. Wir läuten die Show aus und danach finden wir auf dem Kanal im Slack dann den Titel. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Was?
Die Show ausläuten.
Die Motivklinge. Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.